Ja, guten Abend. Schön, hier zu sein. Ich bin zum ersten Mal in Detmold, durfte also heute Abend schon mal bei euch oder heute Nachmittag durch eure schöne Altstadt gehen. Das ist ja ein Traum von einer Stadt. Es lohnt sich tatsächlich wiederzukommen, war bei einem super Italiener. Ja, da oben seht ihr die besten Teile meines Lebens. Das ist meine Familie. Wir sind eine Familie, die seit über 32 Jahren im vollzeitigen Dienst steht. Und ich habe gedacht, damit ihr seht, dass ich in ganz geordneten Verhältnissen zu Hause bin und nicht eine herumstreunende Pastorin oder sowas, sondern eine Frau, die verheiratet ist seit 32 Jahren. Ganz rechts ist unser Sohn Simon. Simon ist 29, er hat im Oktober geheiratet, eine wunderschöne Finnin. Sieht aus wie Barbie, wirklich wie die Barbie-Puppe. Und darüber sind wir sehr glücklich. Wir sind also, ich bin jetzt neuerdings Schwiegermama, was immer das auch ist, habe ich noch nicht ausprobiert, aber es wird ein neuer Titel. Dann ist das mein Mann. Mein Mann ist seit 32 Jahren im Team von Reinhard Bonke. Und zwar sind wir damals ganz jung. Wir waren 24 und 21 Jahre zu Reinhard Bonke gegangen. Damals war er ein völlig unbekannter Evangelist. Wir sind mit ihm im Wohnwagen durch Afrika gefahren, Seite an Seite, haben so die ersten großen Evangelisationen miterlebt. Und mein Mann leitet diese großen Projekte, diese großen Evangelisationsprojekte. Vielleicht kannst du gleich nochmal das Afrika-Bild doch reinzeigen. Das sind ja Veranstaltungen, da kommen Hunderttausende. Also wenn wir nur 100.000 haben, dann sagen wir immer, ist irgendwas schiefgelaufen, weil wir dann am falschen Ort sind. Aber es ist wirklich so, dass Gott über die letzten 32 Jahre bis zu 500.000 und 1 Million Menschen in einen Gottesdienst bringt. Das ist gigantisch und das haben wir uns niemals so vorgestellt. Wir haben nur Prophetien bekommen, als wir ganz kleine Truppe waren von 12 Mann, dass wir eines Tages ganz Afrika erreichen werden, dass die Präsidenten ihre Flugzeuge schicken werden, dass wir Hunderttausende in Versammlungen haben werden. Und das ist so, als wenn ich euch sagen würde, ne, morgen machst du eine Reise nach Amerika. Da würdest du sagen, das kann ja nicht sein, das stimmt nicht. Und so war das für uns auch. Und Gott hat das alles wahrgemacht. Wir sind einfach nur treu mit ihm gegangen, durch verschiedene Phasen, Schwierigkeiten und auch schöne Zeiten. Und alles ist wahr geworden. Die Präsidenten schicken ihre Flugzeuge. Wir sind regelmäßig in den Palästen der Präsidenten. Wir dürfen sie zu Jesus führen. Wir dürfen mit den Ministern beten. Also alles das, was Gott verheißen hat, ist wahr geworden. Und das machen wir seit 32 Jahren mit wachsender Begeisterung. Nichts mit auf müde oder so, sondern wir sind wachsende Begeisterung. Mein Mann ist jetzt gerade morgen früh, hat mich eben hier nach Detmold gefahren. Morgen früh um 5 Uhr fliegt er wieder raus nach Afrika für 3 Wochen und wird dann kurz vor Weihnachten bei uns zu Hause reinschneien. So Gott will und wir alle leben. Dann kommt da unser größter Sohn, also der einfach nur von der Größe, der ist 1,85, der ist in der Armee. Begeisterter Soldat. Ich habe meinen Sohn nicht mehr wiedererkannt. Er weiß, was 4.50 Uhr ist. Ich glaube, so eine Uhrzeit hatte er vorher noch nie gehört. Da muss er nämlich aufstehen. Er weiß, was ein ordentlicher Spind ist. Und das Allergrößte ist, er wäscht seine Wäsche alleine. Also es sind Sachen passiert in der kurzen Zeit. Das sind schon Wunder. Und er liebt es, in der Armee zu sein. Und ich glaube, dass es seine Berufung ist. Er wird dort einige Zeit bleiben. Er will dann auch einige Tage rausgehen, auch in die Kriegsgebiete dieser Welt und dort mithelfen. Und ich denke, Gott braucht seine Kinder überall, in jedem Bereich. Und dann haben wir Angelina, sie ist 24, er ist 18. Und Angelina ist 24, wird Lehrerin, ist gerade jetzt in der Ausbildung fast fertig. Und dann haben wir noch eine Kleine bekommen, das ist unsere Kirsche auf dem Kuchen, Vicky, 11 Jahre alt. Und sie macht uns eine Riesenfreude. Sie hält die Familie zusammen, die inzwischen überall umherschwirrt und sorgt dafür, dass wir alle immer regelmäßig zusammenkommen zum Essen und zum Familienzusammensein. Und deshalb macht sie uns auch ganz große Freude. Sie ist jetzt zu Hause und wird von ihrem 18-jährigen Bruder beaufsichtigt. Irgendjemand hat schon den Herrn Jesus an seiner Strippe, aber der will heute Abend auch noch anders reden. Gut, das ist unsere Familie. Wir sind, wie gesagt, auch noch Pastoren. Wir haben noch eine Gemeinde in Hamburg-Neugraben seit 15 Jahren. Wir haben auch noch ein großes Missionswerk. Wir haben zum Beispiel, machen wir ganz viel Kinderdienste. Jede Woche sind wir dreimal an den großen Plätzen unserer Stadt, wo Kinderstunden sind. Und da habe ich zum Beispiel 80 kleine türkische Jungs in meiner Kinderstunde. Einmal die Woche. Und das, der Hammer ist, diese Kinder werden zu Weihnachten bei uns das Krippenspiel aufführen. Diese kleinen muslimischen Kinder werden bei uns in der Gemeinde das Krippenspiel aufführen. Und darauf freue ich mich riesig, habe ich in der Zeitung schon angekündigt. Und unsere Zeitungsreporterin meinte, das ist ja Integration. Ja, habe ich gesagt, genau, das ist Integration. Ja, aber die Kinder wissen Bescheid, wer Jesus ist, ne? Und wir beten regelmäßig für sie. Also die kommen aus dem Hintergrund. Aber sie lieben Jesus von ganzem Herzen. Gut, und dann haben wir auch noch ein Altenheim und dann haben wir jetzt ein ganz neues Projekt, fangen wir an, und zwar geht es gegen den Menschenhandel. Wir werden also die ganzen Mädchen rausholen aus der Prostitution, die hier gelandet sind und hier nie landen wollten in Deutschland in der Prostitution. Das heißt, in Hamburg werden wir versuchen, sie herauszuholen. Das ist die größte Mafia, die es zurzeit gibt auf der Welt, das größte Geschäft, Und ich denke, da sind wir die Einzigen, die wirklich von Gott berufen sind, das zu beenden. Und ich glaube, das werden wir eines Tages beenden, dieses gruselige Thema. Gut, aber dazu nur einfach so am Rande, wer wir sind. Ich bin heute Abend hier, um über ein Thema mit euch zu sprechen, das Gott sehr auf dem Herzen liegt. Und zwar geht es um das Thema der Wunder und Zeichen, beziehungsweise der Beziehung zu Gott. Und ich will mal heute Abend ein paar Sätze sagen, die euch vielleicht so für einen Moment immer so, werdet ihr sagen. Aber ich glaube, je besser du Gott kennst, umso normaler werden Wunder in deinem Leben sein. Oder anders ausgedrückt, je mehr du die Bibel liest, je mehr du das Wort Gottes liest, und ich werde euch das auch gleich zeigen aus dem Wort Gottes, je mehr du das Wort Gottes liest, umso normaler wird es für dich sein, Wunder zu haben in deinem Leben. Weil Gott liebt es, Wunder zu tun. Das ist sein Hobby. Ich denke, ihr alle habt Hobbys. Habt ihr Hobbys? So Sachen, die ihr gerne macht? Was macht ihr gerne, wenn ihr in der Freizeit seid? Wer geht gerne reiten? Fahrradfahren? Schwimmen? Fußball spielen? Endlich! Also Fußball spielen. Und Gott liebt seine Kinder. So wie du dein Fußballspielen liebst, so liebt er es, mit seinen Kindern unterwegs zu sein und für sie Wunder zu tun. Für Gott ist das was ganz Leichtes. Wisst ihr warum? Weil der liebe Gott die ganze Welt geschaffen hat und er hat jeden einzelnen von euch geschaffen und er hat euch so einmalig gemacht und weil er euch so sehr liebt. Deswegen seid ihr so ganz besonders. Und manchmal hat man das Gefühl, man passt nicht so richtig rein in die Gesellschaft, aber das ist war Gottes Gedanke. Ich möchte euch einfach mal ein paar Zeilen vorlesen, wie Gott über euch denkt. Diese Geschichte, die ich hier in diesem Buch geschrieben habe, die ist wahr. Aber so hat sie Jesus mir erzählt und ich habe sie eines Tages gepredigt. Es war einmal ein wunderschöner und intelligenter Prinz. Dieser Prinz hatte ein herrliches Leben. Er besaß alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihm ging es ausgesprochen gut und er lebte mit seinem majestätischen Vater in einem prunkvollen und glorreichen Palast. Eines Tages sprach er, Vater, ich wünsche mir eine Prinzessin oder einen Prinzen. Und ich habe da auch schon eine Idee. Der Vater antwortete, gut, ich gebe dir alle Macht, erschaffe dir diese Prinzessin. Der Prinz hegte bereits lange diesen einen genialen Gedanken in seinem Kopf. Und dieser geniale Gedanke warst du. Sodann schuf er dich. Jedes Haar setzte er an deinen schönen Körper, so wie er ihn bezaubernd schön fand. Er formte dein Gesicht, wählte deine strahlende Augenfarbe und deine geschwungene Augenform, schuf deinen hübschen Körper und er war total begeistert von dir. Ich hoffe, ihr Frauen seid alle so begeistert von dir selber, wie Gott von dir ist. Als sein Werk fertig war, sagte er, Vater, schau, so sieht sie aus, meine Prinzessin. Nun soll sie auch das erleben, was ich erlebt habe. Und sein Vater bekräftigte, natürlich soll sie das ebenfalls erleben. Prinz Jesus sprach weiter, sie soll auf die Erde geboren werden, sie soll erleben, wie es ist, dort zu sein. Ich werde ihr zeigen, wer ich bin und ich werde ihr zeigen, wie ich sie liebe und wie ich sie begehre und ich werde ihr alles zeigen, was ich kann. Und der Vater forderte Jesus zustimmend auf, mach es so. Danach vertraute dich Jesus einem Elternpaar an, er wusste, dass deine Eltern nicht perfekt waren. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist kein Zufall, du bist nicht irgendwo mal entstanden und vielleicht sogar von einer Mama, die sagt, ich war müde und hatte eigentlich gar nicht mehr Lust, noch ein Kind zu bekommen, sondern du bist ein genialer Gedanke Gottes. Gottes Liebe ist über deinem Leben ungeteilt, jeden Tag. Er sehnt sich nach dir. Sein ganzes Bestreben ist, dir zu sagen, wie sehr er dich lieb hat. Er möchte dir jeden Tag sagen, dass er dich liebt. Und er möchte dir nicht nur sagen, dass er dich liebt, sondern er möchte es dir zeigen, beweisen und er möchte dir seine Kraft zeigen und seine gigantische Kraft, die er hat, um unser Leben zu verändern. Und es gibt so viele Menschen, die umherlaufen und denen geht es gar nicht gut, aber das liegt nicht daran, dass Gott uns verlassen hat, sondern es liegt daran, dass wir uns nicht aufgemacht haben, Gott zu suchen. Denn jeder, der sich aufmacht, ihn zu suchen, wird erfahren, wie er ist. Jeder, der ihn sucht, wird ihn finden. Ich möchte euch das verdeutlichen an meinem eigenen Leben, weil ich am Anfang meines Lebens ganz, ganz viele große Krisen hatte und viele Male gedacht habe, es ist alles zu Ende, es kann ja gar keinen Gott geben. Und ich glaube, das ist ganz okay, dass man das sagt. Machst das Bild mal weg, ruhig. Es ist okay, wenn du eine Krise in deinem Leben erlebst und wenn du denkst, Gott kann es ja gar nicht geben. Weil wir Menschen sind sehr begrenzt in unserem Denken, Fühlen und Wollen und in den Möglichkeiten, die wir haben. Und jeder weiß das, der schon mal beim Arzt war, wenn der Arzt gesagt hat, es tut mir leid, ich kann nichts mehr für Sie tun. Und das habe ich über 10 Male erlebt. Dass der Arzt gesagt hat, es tut mir leid, wir können nichts mehr für Sie tun. Das erste Mal war ganz, ganz schlimm. Mein Mann ist Sportler, ist er heute immer noch. Er war sehr starker Sportler, er hat also 5-Kampf gemacht und hat hart trainiert und er hat zum Beispiel auch auf einem Trampolin immer trainiert. Und da war er 17 Jahre alt. Und eines Tages hat er auf dem Trampolin einen Kunstsprung gemacht. Er war auch Kunstturner, hat auch vom Sprungbrett immer solche großen Kunstfiguren gemacht. Und während des Trampolinspringens hatte er sich so unglücklich verletzt, dass der Rückenwirbel rausgebrochen ist. Der ganze Kerl fiel dann zusammen in dieses Sprungnetz, in diesen Trampolin hinein und dann kam die Ambulanz, dann kamen die Ärzte, dann wurde er untersucht und das Ganze, was man nur noch feststellen konnte, war, er ist ein Krüppel. Er wird den Rest seines Lebens nicht mehr normal gehen können. Er hatte irrsinnige Schmerzen, er brauchte ein Stützkorsett von seinem Hals bis zu seinem Po. Das heißt, das war so ein Stahlkorsett, das wurde festgeschraubt und festgemacht an seinem Körper. Und der Sportler, der jeden Tag stundenlang trainierte, der eines Tages in Olympia sein wollte, der saß nun plötzlich wie ein Krüppel da und hatte Schmerzen, wenn er saß, legte, lag oder wenn er stand. Er hatte immer zu Schmerzen. Und der Arzt, die Ärzte können ganz schön schlimm manchmal sein. Ich meine, sie sagen ja nur, was sie auch wissen. Er sagte, eines Tages werden sie wahrscheinlich im Rollstuhl sitzen. Dann ist es zu Ende, dann können wir ihnen nicht mehr helfen, weil ein Rückenwirbel, der rausgebrochen ist, ist nicht mehr ersetzbar. Und dann saß er in so einer Veranstaltung wie dieser und mit Schmerzen. Und irgendwo da ganz hinten, wie sich dann so oft die Besucher gerne hinsetzen, hallo da hinten, ganz hinten saß er auch. Und hat dann so zugehört, was man denn da vorne erzählt hat. Und dieser Evangelist, der da vorne war, war aus dem Ausland. Das war in Celle, in der Nähe von Hamburg, südlich. Und dann hat er erzählt, dass Jesus heute noch heilt und dass er heute noch Wunder tun kann. Und mein Mann ist ein ganz typischer Deutscher, der zeigt keine Reaktion. Der ist ganz so, naja, also es geschehen noch Wunder. So, wenn das so ist, naja, dann ist es ja okay. Ne? Aber müssen wir uns ja nicht drüber aufregen, so ganz ruhig bleiben, ne? Die Afrikaner sind da anders, deswegen mache ich es jetzt so lustig. Und die Afrikaner sind immer gleich begeistert, sagen, ja, Jesus tut Wunder, ich will die auch erleben. Und ich glaube, das erfreut Gott ganz besonders. Aber die Deutschen sind eben ein bisschen anders, ist ja okay. Und dann saß er da hinten und dann hat dieser Evangelist vorne gebetet und hat gesagt, ich glaube im Namen Jesu, dass heute Abend hier Wunder geschehen. Und das glaube ich heute Abend auch, dass hier bei euch Wunder geschehen, dass ihr Heilung erleben werdet von Krankheiten, die nicht heilbar sind, dass ihr gesund werdet von Situationen, wo ihr keiner Hilfe geben kann. Vielleicht hast du es noch niemandem erzählt, was mit dir los ist. Vielleicht eine innere Krankheit, eine äußere Krankheit, eine Nervenkrankheit. Vielleicht hast du eine Migräne oder du hast eine schwerwiegende psychische Krankheit, vielleicht ein Burnout. Eine Freundin von mir ist gerade geheilt worden von einem schweren Burnout. Wow, das war ein krasses Wunder. Aber wie auch immer deine Situation ist, Gott kann alles heilen. Das ist einfach ein Fakt. Und auch wenn du sagst, ich habe es noch nie erlebt, dann sag doch einfach, ich will es mal erleben. Kostet das was? Nein, es kostet nichts. Wir sammeln nicht mal ein Opfer dafür ein. Ihr dürft einfach euer Wunder heute Abend erleben. Einfach annehmen und einfach sagen, ich glaube, dass Gott mich heilt. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Du kannst also nicht zu ihm kommen und sagen, ich glaube nicht, dass du heilst, aber bitte heil mich doch. Dann wird der liebe Gott sagen, pass mal auf, eine Sache müssen wir jetzt korrigieren. Entweder du vertraust mir, dass ich heilen kann, oder nicht. Und du wirst nur bekommen, was du glaubst. Generell wirst du nur bekommen, was du glaubst. So, mein Mann saß da hinten, hat das also mit angehört, hat das Gebet empfangen, aber er sagt, er hat nichts gespürt, gar nichts. Ist doch typisch, ne? Warum muss man auch immer gleich spüren? Er ist nach Hause gegangen, aber er hat sich gesagt, wenn dieser Gott wirklich Wunder tun kann und das Gebet da vorne wirklich funktioniert hat, dann muss ich das ausprobieren. Und dann hat er sich einfach heimlich in seinem Zimmer sein Stützkorsett abgemacht. Das war ein ziemlicher Aufwand, das mussten so eine komische Schnüre da alle entfernt werden. Und dann hat er langsam dieses komische Stahlkorsett runtergelassen. Und er wusste aus Erfahrung, dass dann immer der Rücken plötzlich einknickte und dann konnte er sich nicht mehr halten. Dann fiel er einfach um und war wie gelähmt auf der Erde. Und dann musste man ihm einfach wieder hochhelfen und dann musste er ins Krankenhaus. Und dann hat er ganz langsam seinen Rücken gebeugt und gedacht, wow, ich habe gar keine Schmerzen mehr. Wow, das hält ja. Aber so, ne, so typisch erstmal gucken, ist das wirklich für länger oder ob das nur für diesen Moment ist. Das ist auch alles okay. Man darf mit Gott ganz lange diskutieren, ob das nun Wunder ist oder nicht. Jedenfalls hat er 3 Tage gewartet und hat es niemandem erzählt. Und dann nach 3 Tagen ist er zum Krankenhaus gefahren und hat den Professor wieder aufgesucht, der ihm die Diagnose gegeben hat, ihr Rücken wird nie mehr heil. Und der war gar nicht erfreut. Ihr müsst damit rechnen, dass ein Arzt gar nicht lustig findet, wenn man dann etwas macht, was er nicht mehr in seiner Kontrolle hat. Der Arzt war nicht erfreut. Er hat gesagt, das ist unverantwortlich, dass sie ihr Korsett abgenommen haben. Unmöglich, was sie da machen. Und Winfried musste wirklich widerstehen und sagen, bitte machen Sie eine weitere Röntgenaufnahme von meinem Rücken. Ich glaube, Gott hat mich geheilt. Und dann wurde er noch einmal geröntgt und der Arzt konnte es kaum glauben. Der Rückenwirbel war komplett eingesetzt. Komplett an der Stelle, wo er gefehlt hatte, war er wieder drin. Wenn Gott deinen Körper geschaffen hat und wenn er dich so schön gemacht hat, wie du aussiehst, dann weiß er auch, welches Ersatzteil du brauchst. Und er hat die Ersatzteile im Himmel. Und alle, die sich die nicht abholen, sind selber schuld. Gott hat die Möglichkeit, deinen Körper wiederherzustellen. Und er liebt es, das zu tun. Es ist seine Lieblingsbeschäftigung. Merkt euch das. Wunder sind Gottes Hobby. Das liebt er und das tut er zu gerne. Gut, so ist mein Mann also wieder gesund geworden. Dann haben wir geheiratet. Das ist eine andere Geschichte, die habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, wenn ihr alle meine Predigten kennt. Und weil ich wollte nie heiraten und dann hat Gott zu mir gesprochen, dass ich heiraten soll. Und dann kam das Nächste, dass er gleich nachdem wir geheiratet haben, er war nur 2-3 Wochen unterwegs in Afrika, kam zurück und bekam ein ganz hohes Fieber. Es war so eine Jahreszeit wie diese, das ist so typisch, ne? Jeder denkt, das ist eine Grippe oder Erkältung und er hatte das Fieber und es wurde höher und höher und höher. Und nach 4 Tagen war das nicht mehr kontrollierbar, das Fieber, das heißt, es ging über 41 und dann wird es ja richtig kritisch. Und dann ist er eingeliefert worden in Hamburg und dann hat eine Nachbarin nur gesagt, dieser junge Mann kommt gerade aus Afrika. Und da hat der Notarzt sofort reagiert und hat gesagt, sofort ins Tropeninstitut, weil das ist eine tropische Krankheit. Und so war es dann auch. Er wurde sofort ins Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg eingeliefert. Das ist ein gutes Tropenkrankenhaus. Und da wurde diagnostiziert Malaria tropica. Das ist eine Malaria, die geht ins Gehirn. Und die ist tödlich. Das ist einfach ein Fakt. Da heißt, da werden die Blutzellen in deinem Körper und auch in deinem Gehirn zerstört. Alle 24 Stunden werden Mengen von Blutkörperchen zerstört, sodass du am Ende kaum noch Blut hast. Und dann musst du mit einer Bluttransfusion leben, aber selbst wenn dann der Virus nicht oder dieses Fieber nicht entfernt werden kann, dann stirbst du. Und was das Schlimmste war, er lag in einem Zimmer mit einem anderen Matrosen. Wir sind ja am Hafen in Hamburg und da sind ja ganz viele Leute vom Schiffen. Und dieser Matrose hatte auch eine Malaria, der lag auch im gleichen Zimmer und der starb. Und das drückt natürlich die ganze Atmosphäre dann nochmal. Und ich verstand die Welt nicht mehr. Ich war frisch verheiratet, 21 Jahre jung. Und hier stehe ich am Sterbebett meines gerade eben geheirateten Mannes. Ich habe gedacht, es gibt keinen Gott auf der Welt. Also wirklich, ihr hättet mir alles erzählen können, aber ich habe für einen Moment an gar nichts mehr geglaubt. Hier liegt dein Mann, den du geheiratet hast, mit dem Segen Gottes, mit der Berufung, du gehst in die Welt und willst das Evangelium verkündigen, liegt im Sterben. Und ich glaube, dass Gott diese Zeiten zulässt in unserem Leben, wo wir so richtig an Zero, ich sage mal, wirklich an gar nichts mehr kommen. Wo wir nichts mehr glauben können, nichts mehr wissen. Weil Gott will alles in unser Leben hineinbauen. Das Vertrauen in seine Wahrheit, sein Glauben, alles das will er uns schenken. Und alles, was wir selber sind und haben, das verlieren wir. Aber es ist genial. Weil dann hast du irgendwann das Gefühl, du brauchst nicht mehr auf dich selber bauen, sondern du kannst auf Gottes Wort bauen. Und das ist ein Fundament, das kann dich nie mehr erschüttern. So stand ich da, völlig platt und habe gedacht, jetzt stirbt mein Mann. Und er lag auch im Koma. Das heißt, ich konnte ihn nicht mehr ansprechen. Er lag da, er war abgemagert, er hatte nichts gegessen, sie haben ihm nur noch Infusionen gegeben und die Ärzte hatten niederschmetternde Diagnosen für mich. Frau Wendland, er wird nicht mehr aufstehen, es tut uns sehr leid, er wird sterben, sie müssen sich darauf vorbereiten. Und dann stehst du da und du fragst dich einfach nur, was das Ganze für ein Theater ist und was das soll. Vor allen Dingen, wir hatten diese großen Verheißungen von Gott bekommen, wir werden in Afrika Mission machen und jetzt sind wir schon am Ende, ne? Bevor es überhaupt alles anfängt. Winfried hat sich dann nach einigen Tagen langsam erholt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch keinen Glauben gehabt zu beten. Meine Gebete waren so ungefähr wie, Gott, ich verstehe dich nicht und wenn du nicht eingreifst, dann weiß ich nicht, was hier noch passieren soll. Ich weiß nicht mehr weiter. Also da war kein Glaube. Ich sage auch heute immer, Glaube kommt, nachdem du durch viele Krisen gegangen bist und weißt, dass du weißt, Gott hilft. Dann hast du ganz viel Glauben. Aber vorher hast du gar keinen Glauben. Du hoffst, du bangst, ne? Das Beste war jetzt ein, das muss ich einfach mal dazu sagen, ein Cousin, wir sind eine große Familie, so wie eure Familien auch. Also wir haben in allen unserer Familien so 9 Kinder und die sind dann alle verheiratet, sind alle auf dem Missionsfeld und dann ist da auch einer von den jungen Männern dieser Familien gestorben an Krebs. Und die Familie hat immer gesagt, aber wir haben doch geglaubt und er ist gestorben. Und neulich kam einer dieser ältesten Brüder von denen, jetzt erst vor 3 Wochen, kam er zu meinem Mann und sagte, du weißt du was, ich glaube, wir hatten gar keinen Glauben. Sagte, ich weiß jetzt, was Glaube ist. Ich glaube, wir haben nur gehofft. Und jedes Mal, wenn wir aus dem Krankenzimmer gegangen sind von seinem eigenen Bruder, sagt er, dann haben wir gesagt, der stirbt sowieso. Siehst du, wie der aussieht? Versteht ihr? Die sind reingegangen und haben für ihn gebetet, Herr Jesus, tu ein Wunder. Dann sind sie rausgegangen und haben diskutiert, wie er dann jetzt stirbt. Und er sagte, eigentlich hatten wir keinen Glauben, weil das kannst du nicht. Du kannst nicht gleichzeitig diskutieren, wie jemand stirbt, wenn du Glauben hast, dass er geheilt wird. Das geht nicht. Wenn du Glauben hast, dass jemand geheilt wird, dann bist du so überzeugt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott es kann. Das ist Glaube. Überzeugt zu sein, dass das, was noch nicht ist, schon real ist. So steht's im Hebräer 11. Lest es nach. Der Glaube ist, überzeugt zu sein, dass das, was noch nicht sichtbar ist, schon da ist, weil Gott es gesprochen hat. Und dann bringt dich davon nichts ab. Egal, ob dann noch ein Totenschein ausgestellt wird, dann glaubst du trotzdem noch, dass Gott von den Toten erweckt. Weil du einfach weißt, dass Gott die Kraft hat des Lebens. Weil du so überzeugt bist. Aber das nur ganz am Rande. Gut, mein Mann lag also da. Und dann ist er langsam wieder zu sich gekommen, hat sich erholt von dieser Krankheit. Aber, und jetzt kam die noch schlimmere Diagnose. Wisst ihr, wenn Gott einen prüft, dann geht das manchmal so durch so richtige Täler. Dann kommst du gerade so einem Tal hoch und denkst, oh, gerade überstanden. Und dann geht's schon wieder ins nächste Tal. Und man denkt am Anfang, was macht Gott mit einem? Und ich kann heute nur sagen, wow, er hatte mein Leben richtig vorbereitet. Weil das, was ich dann an Krisen zubereitet werden musste für das, was dann dazu vor mir lag, war viel, viel schlimmer als das, was ich in den ersten Monaten erlebte. Die nächste Krise war dann, dass der Arzt sagte, alle inneren Organe ihres Mannes sind aufgeschwemmt. Sie werden für ihr Leben lang ein Invalide bleiben. Sie werden, und dann kam dieser Satz, sie werden tropenuntauglich sein. Sie dürfen niemals in ein tropisches Land reisen. Wir beide hatten eine Berufung für Afrika. Und wer sich ein bisschen auskennt, Afrika sind die Tropen. Das heißt, es ging nicht mehr grotesker, es ging nicht schlimmer. Wir waren berufen für Afrika und hier kriegen wir gleichzeitig die Diagnose, sie können niemals in das Land reisen. Und ich denke, so blöd ist der Teufel. Der denkt, mit so einer Situation kann er uns einfach ausschalten. Er belügt uns, betrügt uns, bestiehlt uns und macht ein Theater nach dem anderen. Und wir müssen nur jedes Mal eine Entscheidung treffen, wollen wir dem Feind glauben oder wollen wir Gott glauben? Und Leute, es ist doch nicht schwer, Gott zu glauben. Ihr alle habt doch hoffentlich mindestens eine Bibel zu Hause. Wer von euch hat eine Bibel zu Hause? Wer von euch hat 2 Bibeln zu Hause? Wer hat mehr zu Hause? Kannst du mal den Ständer ein bisschen flacher machen, damit ich die, genau. Wer hat mehr zu Hause? Wenn ihr euch auf dieses Wort verlasst und dieses Wort lest, dann werdet ihr nichts anderes finden außer Heilung, oder? Gibt es eine Person, und da möchte ich jetzt mal euch testen, gibt es eine Person in der Bibel, die zu Jesus kommt und krank ist und er sagt, es tut mir leid, du musst noch mal deine Lektion lernen? Kennt ihr eine Person? Nein. Gibt es eine Person, wo Jesus sagt, es tut mir leid, ich habe keine Antwort für deine Krankheit, die ist unlösbar? Nein. Jede Person, die krank war und zu Jesus kam, wurde geheilt. Wann? Sofort. Aha. Glaubt ihr die Bibel? Mir braucht ihr nicht glauben, aber ich bitte euch, glaubt die Bibel. Glaubt dem Wort Gottes. Und wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr Dramen erleben in eurem Leben und ihr werdet hin und her geschlagen werden, weil der Feind will es nicht, dass das Volk Gottes nach vorne geht und womöglich noch für andere Leute betet, damit die gesund werden. Also der Teufel ist hinterher, uns immer ins Boxhorn zu jagen und zu sagen, es geht nicht. Und das müssen wir lernen. Und wie ist die Entscheidung richtig? So. Mein Mann hat dann ganz schwach, weil er war ja durch diese 10 Tage, 14 Tage Krankheitsphase gegangen mit hohem Fieber, saß da vor diesem Professor in der Uniklinik und der Professor sagt, sie sind tropenuntauglich. Und er hat dann nur geantwortet, Herr Professor, ich habe verstanden, was Sie mir gesagt haben. Aber ich habe einen Ruf Gottes auf meinem Leben. Und ob ich sterbe oder lebe, ich werde Gott gehorchen. Und er sagt, für einen Moment war das, als wäre sein ganzer Körper heiß wurde. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Er musste sich langsam erholen, also es ist kein Wunder geschehen, so dass er jetzt gleich gesund war, aber er musste langsam sich erholen, 1-2 Wochen, bis er dann richtig wieder essen konnte, wieder zu Kräften gekommen war, wieder so 3-4 Kilo zugenommen hatte. Und dann mussten wir eine Nachuntersuchung machen und der Arzt konnte es nicht glauben. Alle Organe waren gesund. Alles war perfekt geheilt. Unser Gott liebt es, Wunder zu tun. Es ist sein Hobby, es ist seine Lieblingsbeschäftigung. Es ist nicht ein Ringen um Wunder. Bitte hört auf, lange zu fasten und zu beten und zu hoffen, dass ihr dann Gottes Arm bewegt. Braucht ihr nicht. Es ist nicht so anstrengend. Die Wunder Gottes sind da, wie Geschenke, wie zu Weihnachten. Ihr müsst auch nicht jeden Tag betteln, Mama, kriege ich ein Geschenk? Vielleicht müsst ihr es, weil ihr euch sowas Teures wünscht, was ihr nicht kriegen könnt. Aber ne, Geschenke bekommt man. Man wünscht sich etwas und man bekommt es. Und dann bekommt man es geschenkt und dann darf man es auspacken. Und dann weiß man, es gehört mir. Mein Name steht drauf. Und so ist es auch bei Gott. Er hat uns seine Heilung versprochen und er will sie uns schenken. Es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo Gott auf Menschen zugeht und sagt, willst du gesund werden? Denk nur an diesen Mann am Teich Bethesda, 38 Jahre lang krank. Willst du gesund werden? Und der Mann hat sogar noch eine Geschichte und sagt, ja, es ist doch so schwierig, ich komme immer nicht in das Wasser rein, keiner hilft mir. Und Jesus sagt einfach, steh auf, nimm deine Matte und geh. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich erzähle euch mal von meiner Freundin, das ist jetzt gerade ganz frisch. Ich habe eine Freundin, ich habe viele Freundinnen, aber eine, die ist so eine richtige Powerfrau, so eine richtige, weißt du, die nie untergeht, so eine Person, die immer stabil und immer stark ist. Und die hatte vor 6 Jahren eine Krise in ihrem Leben. Sie ist für die Firma Mercedes ist sie eine Pressesprecherin und sie ist sehr erfolgreich, hat viel Geld verdient. Und dann hat sie vor 6 Jahren etwas in ihrem Leben erlebt, das war nicht ganz so schön. Und danach ist sie in ein Burnout gegangen. Das heißt, sie konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr so leistungsfähig sein und das wurde immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, bis zu dem Punkt, dass sie mich vor einem Monat anrief und sie sagt, Gabi, wir haben nur noch am Telefon miteinander gesprochen, sie sagt, Gabi, ich liege nur noch im Bett. Und dann habe ich gesagt, du, komm doch mal rauf und besuch mich. Ich habe ein schönes Apartment. Sagt sie, ich schaff's nicht. Ich sage, du kannst einen Service nehmen. Wir rufen mal Lufthansa an, die können dich mit dem Rollstuhl abholen und die können dich mit dem Rollstuhl ins Flugzeug bringen und dann bringen sie dich auch zu mir ins Haus. Ich sage, wir können das alles organisieren. Sie sagt, Gabi, bitte, ich schaff's nicht mehr. Ich lieg nur noch, ich kann nicht mehr aufstehen. Und ich habe die Welt selber nicht verstanden, weil ich wusste, dass das eigentlich nur eine Lüge ist. Aber ich konnte ihr nicht helfen. Sie lag da und konnte nicht mehr. Und der Arzt hatte diagnostiziert, schwerstes Burnout-Syndrom. Und sie hat Familie und Mann, sie konnte ihren Haushalt nicht mehr führen, sie konnte ihr Besitz, also sie konnte ihre Gelder nicht mehr eintreten, alles Mögliche, es war ein Drama, ohne Ende. Und dann ruft sie mich vor 3 Wochen an. Sie sagt, Gabi, halt dich fest. Eines Morgens hat Jesus zu mir gesprochen. Er hat gesagt, Christina, es ist alles eine Lüge. Steh auf, du bist gesund. Sie sagte, und ich musste für einen Moment eine Entscheidung treffen. Will ich weiter so schwach da liegen? Oder will ich glauben, dass ich gesund bin? Und sie sagte, ich bin aus dem Bett aufgestanden, habe mich angezogen, habe mich geduscht, habe mich angezogen, bin in meinen Haushalt gegangen, habe mein Frühstück gemacht, habe zu meinem Mann gesagt, heute werde ich kochen, heute gehe ich einkaufen. Sagt sie, ich bin komplett gesund. Komplett gesund. Nach 6 Jahren Burnout, komplett gesund. Sie sagt, ich möchte es der ganzen Welt rausschreien. Es ist eine Lüge und die Wahrheit macht uns frei. Und da sagt das Wort Gottes, die Wahrheit macht uns frei. Und wenn Jesus, der die Schöpfung in seiner Hand hält, in dir lebt, du ihn angenommen hast als deinen Retter, was ist dann in dir? Die ganze Kraft des Universums ist in dir. Dein Körper mag müde werden, weil du in Not geraten bist, vielleicht in Situationen, die nicht gut waren. Sie hatte sich beschäftigt, dass sie vielleicht verflucht worden ist, dass jemand einen Fluch auf sie gelegt hat. Dieser Gedanke hat sie gefesselt. Dieses immer Denken, ich bin verflucht, ich kann nicht mehr, ich bin verflucht, ich schaffe es nicht alleine. Und dann eines Tages zu hören, Christina, es ist eine Lüge, steh auf, du bist gesund. So wie in der Bibel mit dem 38 Jahre bettlägerigen Mann, der da sagt, ich habe keine Chance aufzustehen. Heute Abend möchte ich euch sagen, die Wahrheit setzt dich frei. Aber du musst die Wahrheit lesen. Du musst die Bibel lesen. Wenn du das nicht liest, wirst du es nicht erfahren. Ich demonstriere euch das mal für die Jungs, die hier vorne sitzen. Ich finde es so cool, dass hier so viele Kinder sind. Und ihr merkt schon, ich gehe ein bisschen auf sie ein und ich finde das auch klasse. Weil ich glaube, dass wir euch heute Abend ein paar Samen geben dürfen, die euer Leben bestimmen werden. Wir haben dann in Afrika ganz große Evangelisationen gemacht. Da habt ihr ja dieses Bild gesehen. Und dazu brauchten wir einen Kran. Mein Mann hat so mit einem großen Kran gearbeitet, der war auf einem Tieflader, einem großen LKW, und er hat da immer die großen Stahlträger für ein Zelt, was 10.000 Leute fassen konnte, hat er da verladen. Und an einem Nachmittag, da waren alle schon weggefahren, das Team war weg und wir standen ganz alleine im Urwald. Das ist ein wunderschöner Wald mit vielen Affen und Schlangen und allen möglichen Tieren um uns herum. Aber wir waren alleine und wir waren die Einzigen, die noch aufgeräumt haben und abgebaut haben, weil das war unser Job. Und da hat mein Mann diese großen Stahlträger mit dem Kran verladen auf den Tieflader und hat nicht gesehen, dass die Starkstromleitungen der Stadt über unserem Platz verliefen. Das heißt, 20.000 Volt Elektrizität flossen genau über unserem Platz ins nächste Dorf, wo dann der Strom ankam. Und er hat diesen Kran zu nah an den Starkstrom kommen lassen. Das braucht gar nicht mal berühren, das braucht nur eine Übertragung geben. Und dieser Starkstrom ist runtergerast in den Wagen, in die Hebel rein, die mein Mann bedient hat, und hat ihn auf die Erde geschleudert mit einer Wucht, dass er wie so ein Baum, bong, nur noch dahin gefallen ist. Und nicht nur gerade, sondern so ganz verdreht. Sein ganzer Körper lag völlig verdreht auf der Erde. Also alles war nicht mehr normal. Und ich habe das nicht mitgekriegt, habe nur geguckt und habe nur gewusst, es ist was ganz Schlimmes passiert. Bin hingelaufen und habe ihn angeschaut. Der lag da im Stromfeld. Und ich habe gemerkt, dass da noch Strom war. Und dann habe ich einfach mit Holz seinen Körper aus diesem Stromfeld rausgeboxt und versucht, da rauszuschieben. Wusste gar nicht, was ich jetzt tun soll. Und dann kommen immer so Filme, die man mal gesehen hat, in Erinnerung. Ich wusste, jetzt brauche ich diesen Herzvibrator. Wisst ihr, so ein Ding, wo man das Herz wieder zum Leben bringt. Weil ich wusste, sein Herz war stehen geblieben. Defibrillator. Genau, dieses Ding, um das Herz wieder in die richtige Position zu bringen, damit es wieder schlägt. Aber ich hatte nichts, gar nichts. Und ich wusste auch gar nicht, was ich tun sollte. Und ich habe nur daneben gestanden. Und das ist das Geniale bei Gott. Aus meinem Inneren, ohne dass ich das je geübt hatte oder wusste, was ich sage, aus meinem Inneren hat Gott durch mich gesprochen. Und ich habe nur gesagt, Tod, weiche von ihm, steh auf in Jesu Namen. Und mein Mann steht auf vom Platz und guckt mich an. Und ich war erschrocken und er war erschrocken, weil das einfach so ging, ganz normal. Und ich habe gedacht, boah, was für eine Kraft ist in unseren Worten drin. Nicht meine Worte waren das, das waren die Worte von Gott. Ich hatte das nie geübt, sowas kann man nicht üben. Deswegen sage ich heute immer, Tote erwecken ist das Einfachste im Reiche Gottes. Da kannst du gar nichts zu tun, da musst du einfach erwarten, dass Gott es tut. Denn Gott ist ja die Kraft, um Menschen wieder rauszuholen aus dieser Situation. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, wir müssen weiterarbeiten. Und ich habe gesagt, ja, genau das müssen wir machen. Wir müssen weiter aufräumen. Seine Finger waren verbrannt bis auf die Knochen. Du konntest die Knochen sehen, die waren weiß. Aber er hatte keine Schmerzen. Ich nehme an, dass die ganzen Nerven verödet waren, sodass er keine Schmerzen hatte. Und unser kleiner Sohn, der dabei war, der Dreijährige, lief, sagte, Papa, ich muss für dich beten. Dann hat er nur für den Papa für die Hände gebetet. Ich habe die dann einfach mit Gase und mit Verbandzeug umwickelt. Und dann haben wir einfach weitergearbeitet und haben dann den ganzen Tross mit dem LKW einfach weggefahren und sind weiter zum nächsten Platz gefahren. Später hat man uns gefragt, wie viele Tote wir hatten, und ich habe gesagt, es gab keinen Toten. Gott hatte eingegriffen. Gottes Kraft in uns ist stärker als der Tod. Gott in uns ist stärker als alles, was in dieser Welt ist. Ein ganz extrem gutes Zeugnis, das ich immer wieder gerne erzähle, war ein kleines Mädchen. Sie war mit 6 Jahren überfahren worden. In Afrika passiert das leider sehr, sehr häufig, hier bei uns ja auch. Die war einfach über die Dorfstraße gelaufen und ein LKW war über sie hinweggefahren, als sie 6 Jahre alt war. Da war sie in der Schule gewesen. Und sie wurde von dem LKW so schlimm erwischt, dass ihr ganzer Körper zerbrochen war. Also sie hatte überall Brüche, an den Armbeinen, überall. Und weil die Eltern so arm waren, dass sie sie nicht ins Krankenhaus bringen konnte, hat man sie einfach so aufgesammelt von der Straße in dem verletzten Zustand, hat sie in die Hütte gebracht, wo die Eltern wohnten, und sie musste dann einfach langsam zusammenwachsen. Da ist natürlich nichts normal gewachsen. Sie war ein völlig verkrüppeltes Mädchen. Sie hatte ein ganz bildhübsches Gesicht, aber ihr kleiner Körper war ganz verkrüppelt. Sie ging also in einer ganz komischen Position. Ihr Rücken war krumm, ihre Beine waren krumm, ihre Arme waren krumm. Und so ging sie jeden Tag in die Schule. Und sie war sehr intelligent und sie hat auch gerne in der Schule gelernt. Aber sie war stadtbekannt als das krüppelige Mädchen. Und das hat sie viele Jahre so gemacht. Und als sie 12 war, kam sie in eine unserer Veranstaltungen, wo Reinhard Bonke gepredigt hat. Und sie hat später das so erzählt. Sie sagt, ich stand in dieser Riesenmenge von Menschen, Hunderttausende von Menschen. Und da siehst du ja keine einzelnen Personen, da stehen halt überall nur Menschen. Und sie sagt, ich stand da und dann hat der Evangelist gesagt, Reinhard, wer heute Abend sein Herz öffnet für Jesus, der bekommt Jesus als seinen Retter in sein Leben. Und jeder, der das tun möchte, darf das heute Abend tun. Ach so, wann muss ich aufhören? Schluss? Okay. Jeder, der das möchte, der darf ihn jetzt in sein Herz aufnehmen. Und sie sagt, ich habe mein Herz geöffnet für Jesus. Ich habe einfach gesagt, Jesus, Sohn Gottes, komm in mein Leben. Und sie sagt, ich wusste in dem Moment, er ist in meinem Leben. Sie sagt, das war so aufregend, zu wissen, dass Gott in mir ist, in meinem Herzen. Und dann ist sie in dem gleichen Zustand, wie sie gekommen war, in dieser ganz verkrüppelten Situation, ist sie dann nach Hause gegangen. Aber sie sagt, ich wusste jetzt, Jesus ist in meinem Herzen. Er lebt in mir. Der Sohn Gottes lebt in mir. Und sie sagt, ich war so aufgeregt, ich bin nach Hause, habe mich hingelegt auf die Matte. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe nur mal gedacht, Jesus, du bist bei mir. Der Sohn Gottes, du lebst in mir. Du lebst jetzt in meinem Herzen. Ich werde dich nie mehr verlieren. Immer bist du da. Und sie sagt, das war so aufregend. Ich konnte gar nicht schlafen. Ich habe gezittert am ganzen Körper vor Freude, dass ich jetzt den Sohn Gottes in mir habe. Und dann ist sie langsam irgendwann eingeschlafen aus Erschöpfung. Und als sie am nächsten Morgen aufwachte, hat sie sich gestreckt und ihre kleinen Arme gestreckt und ihre Beine gestreckt. Und sie hat gemerkt, alles war gesund. Ihr gesamter Körper war wiederhergestellt. Sie ist aufgestanden als kleines, ganz gesundes Mädchen, 12 Jahre alt. Könnt ihr euch vorstellen, die Mama in der Küche? Ichuku, was ist los mit dir? Und sie sagt, ich weiß es nicht, aber ich habe Jesus in meinem Herzen und er hat meinen Körper geheilt. Dann ist sie in die Schule gegangen und ihr könnt euch vorstellen, eine Schule mit 1800 Schülern, katholische Schule dort in dem Land, in Nigeria. Dann ist sie in die Schule gegangen und die Freundinnen sind alle angekommen. Es war ein Tohuwabohu in der Schule. Der Schulleiter musste erstmal für Ordnung sorgen im Schulhof. Die Klassen mussten sich alle schön aufstellen in Reihe und Glied, weil alle wollten hören, was war jetzt passiert. Dann hat man ihr das Mikrofon in die Hand gegeben und hat gefragt, Ichuku, was ist passiert? Und sie sagt, ich weiß es nicht. Aber sie sagt, ich habe gestern in dieser großen Veranstaltung Jesus in mein Leben aufgenommen. Und ich weiß, er wohnt in meinem Herzen. Und deshalb hat er mich geheilt. Und aus ihren Munde sind ganz, ganz viele Mädchen dann zum Glauben gekommen und auch Kinder aus der Schule. Dann kam eine Zeitung, die Fernsehsender kamen, Radiosendung kam natürlich. Alle wollten dieses Wunder in der ganzen Stadt dokumentieren. Das wurde auch dokumentiert und ganz, ganz viele Zeitungen und haben diese Geschichte getragen. Sie hat dann später ihre Schule fertig gemacht. Wir haben sie begleitet. Sie ist heute verheiratet, hat gesunde Kinder. Sie ist fröhlich. Sie ist eine bildhübsche junge Frau, ist eine ganz glückliche Frau. Und wir dürfen sie immer noch besuchen. Jedes Mal, wenn wir dort sind in Afrika, sehen wir sie. Ichuku hat Jesus in ihr Herz aufgenommen. Wie real ist Jesus in deinem Herzen? Wie real lebt er in dir? Vielleicht musst du ihm ein bisschen mehr Raum machen. Vielleicht braucht er etwas mehr Raum in deinem Leben, damit er das tun kann, was er tun möchte. Durch dich hindurch Zeichen und Wunder tun. Durch dich hindurch seine Werke auf dieser Erde tun. Dafür bist du geschaffen. Nicht um dir selber zu leben, sondern um ihm Ehre zu geben und seine Werke auf dieser Welt zu tun. Und da ist es egal, wo du herkommst und wie alt du bist und wie jung du bist und wer du bist und was du kannst und was du nicht kannst. Weil er kann alles, was du nicht kannst. Und er will heute Abend dein Leben ganz neu haben. Für sich, freiwillig. Das ist das Schönste. Wir dürfen Gott unser Leben freiwillig öffnen. Wir dürfen sagen, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich will dein Kind sein. Ich will in deiner Gegenwart leben. Ich will deinen Willen tun in meinem Leben. Und Gott wartet heute Abend auf euch. Und wenn ihr das ganz bewusst immer wieder tut und sagt, Jesus, hier ist mein Leben. Einmal tut man es, weil man sich bekehrt, dann tut man es wieder, weil man irgendwo einen Aufruf gehört hat. Aber irgendwann muss man mal so ganz bewusst sagen, Herr, hier ist alles in meinem Leben. Mein Geld, mein Besitz, meine Freunde, mein Ehepartner, meine Kinder, meine Zukunft, alles gehört dir. Und an dem Tag, wenn wir das beten, Herr, alles, was ich bin und habe, gehört dir. Das ist der Tag, wenn er anfängt, dein Leben in eine ganz neue Richtung zu bringen, Zeichen und Wunder zu tun, dich hinzubringen an den Ort, wo er dich haben will, damit du in deine Bestimmung kommst und das tust, was Gottes Reich eines Tages fördern wird, nämlich seinen Willen zu tun auf dieser Welt. Ich glaube, wir machen eine Pause, ne? Jetzt zum Waffelessen, sonst wären die da oben alle schwarz, das wäre schade. Ich möchte euch noch ganz kurz auf etwas hinweisen, was draußen am Büchertisch ist. Es gibt noch eine zweite Zeit und die wird spannend. Das Beste liegt noch vor dir. Ich habe 2 ganz, ganz neue CDs hier heute mit oder beziehungsweise 4 brandneue, die sind noch wirklich heiß aus der Presse. Ihr seid die Ersten, die die kaufen dürfen. Das Beste liegt noch vor dir. Gabi Wendland jetzt gerade von diesem Monat. Und dann habe ich gerade jetzt 600 Frauen gehabt in einer Kleinstadt in Deutschland, die nicht gläubig waren. Das heißt, das waren Frauen, die Gott noch nicht kennen, die mich eingeladen hatten, wo ist Gott, wenn ich ihn brauche, zu dem Thema. Da spreche ich ganz anders, da spreche ich zu Leuten, die keine Ahnung haben von Gott, die vielleicht mal was von ihm gehört haben, aber wirklich nicht wissen, wer er ist. Eine evangelistische Predigt, wo ist Gott, wenn ich ihn brauche, nehmt das gerne mit. Und dann gibt's da draußen ganz viele CDs über Glaube für unmögliche Situationen. Ich fand das so interessant, was du gesagt hast am Anfang, dass du dir die Predigten angehört hast. Ich bekomme von Männern die meisten Rückmeldungen. Ich erlebe immer wieder, ja, dass Männer aus dem Auto anrufen. Ich habe ein Zeugnis gehabt, das war ganz stark. Da rief mich ein Mann an und er hatte Tränen in seiner Stimme. Und er sagte, Frau Wendland, ich habe mir diese eine CD, Glaube für unmögliche Situationen, jetzt schon 20 Mal angehört. Und ich weiß, dass es nicht meine Worte sind, weil ich bin kein Theologe, ich bin nicht ausgebildet, ich weiß, das ist nicht ich. Und er sagt, wissen Sie, das hat mein ganzes Leben verändert. Ich werde meine Freundin verlassen, ich gehe zurück zu meiner Frau. Ich werde meine Firma neu ordnen, ich werde sie nach Gottes Prinzip führen. Ich werde mein ganzes Leben verändern. Diese CD hat alles in mir verändert. Und das hat er dann gemacht. Und er hat mir dann ein paar Monate später ein Riesengeschenk gemacht. Er hat gesagt, ich möchte mich bedanken bei Ihnen. Sie dürfen sich eine Musikband wünschen, welche auch immer. Und ich schenke sie Ihnen privat in Ihrem Wohnung. Da dürfen Sie dann sich eine Musikband einladen und ich zahle die Kosten, damit Sie ganz privat mit Ihren Freunden eine Band in Ihrem Hause haben. Und ich habe mir damals Lothar Kosse gewünscht mit seiner Band. Gott ist so gewaltig. Wisst ihr, lasst uns mal aufhören, so zu denken, wie wir immer gedacht haben. Es funktioniert nicht. Wenn ich den Satz höre, Leute, dann kriege ich eine Krise. Ja, wir Menschen sind begrenzt und bei uns funktioniert fast nichts. Das ist wahr. Unsere Ehen gehen auseinander. Unsere Beziehungen klappen nicht. Wir schaffen es ja nicht mal, Vergebung auszusprechen. Aber wenn du Jesus in deinem Herzen regieren lässt, ihn machen lässt, wie er will, dann funktioniert plötzlich alles. Da kannst du deinen Feinden vergeben. Da kannst du plötzlich Dinge glauben, die überhaupt nicht möglich sind und du wirst sie sehen. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Sachen, die nicht kommen, sondern die geschehen sind. Da wirst du plötzlich sehen, wie Tote auferstehen und das wird für dich normal werden, weil Gott ist ja das Leben. Und wie soll es denn nicht anders sein, dass er Tote auferweckt? Dann wird alles plötzlich möglich. Aber dann kannst du auch Leute nicht mehr ab, die ständig erzählen, was nicht möglich ist. Weil du einfach sagst, das stimmt nicht. Es ist die Wahrheit. Er lebt. Und mit dem Gedanken sende ich euch jetzt in diese schöne Pause. Es gibt traumhaft schöne Waffeln. Die dürft ihr euch da oben nehmen. Nehmt euch das Buch mit hier, was ich euch gerade angelesen habe. Du bist meine Prinzessin. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Botschaft ins Land geht. Es ist so geschrieben, dass du es der Frau an der Aldi-Kasse oder an der Lidl-Kasse schenken kannst zu Weihnachten, aber auch deiner Freundin oder wem immer. Nehmt es euch mit und verbreitet einfach die Nachricht in unser Land, weil dieses Land hier in Deutschland braucht so dringend mehr Evangelium. Und dem Tod knapp entronnen, die Geschichte unserer Familie. Nehmt euch die Bücher, nehmt euch die Sachen mit zu Weihnachten, beschenkt euch damit und lasst Gott in euch regieren, dann verändert sich alles. Ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir für das, was du heute Abend sagst. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es noch viel krasser ist, als was ich erzähle. Ich weiß, dass du noch viel größer bist, als wie ich dich darstellen darf. Aber ich danke dir, dass du heute Abend alte Gedankenmuster einfach jetzt entfernst aus uns. Ich bete, dass wir heute Abend wieder begreifen, dass du alles kannst. Und dass wir heute Abend dir alles zutrauen. Und ich bete, dass gerade jetzt in diesem Moment Menschen hier geheilt werden, die krank gekommen sind. Menschen hier gesund werden, die vielleicht eine Diagnose bekommen haben, die so niederschmetternd ist, dass es keine Hoffnung zu geben scheint. Aber du bist die Hoffnung. Und du kannst Krebs und AIDS und alle, wie sie heißen, die Krankheiten heilen. Und ich bete, dass heute Abend diese Wunder hier geschehen. Und während wir jetzt Gemeinschaft haben, bete ich, dass dein Geist uns befähigt, dass wir Gutes sprechen und deine Worte wiederholen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst es euch schmecken und wir kommen zurück um 20 nach. 20 nach und dann geht's in den zweiten Teil und der wird spannend. Hey, das war jetzt klasse. Das hat mich echt beeindruckt. Toll gespielt, du. Spiel deine ganzen Fußballer ins Reich Gottes. Das kriegst du hin. Ja, jetzt sind wir im zweiten Teil und das finde ich jetzt interessant. Gott hat mir gesagt, ich soll mit euch über Finanzen sprechen und ich will mal das tun. Das ist immer so ein Thema, was ganz wenige anpacken und das ist eigentlich ein Thema, was ganz groß in der Bibel ist. Es gibt über 2000 Bibelstellen über Finanzen, viel mehr als über Rettung und sonstige wichtige Themen, die wir so alle beschäftigen. Und ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, wie Gott tickt, wie er denkt. Er hat nämlich Finanzen ganz groß auf seiner Agenda und er liebt es, seine Kinder mit Finanzen zu versorgen und er will, dass wir ihm vertrauen und wir brauchen alle große Wunder. Das ist einfach ein Fakt und Gott liebt das, das zu tun. Ich möchte mit einer wahren Geschichte beginnen, weil das so demonstriert, wie arm wir manchmal sind, obwohl wir schon so reich sind. Es gab eine Frau, die hat viele, viele Jahre gebetet, Herr, versorg mich doch bitte, ich habe nicht genug zu essen. Sie lebt in den Anden, in den Gebirgen. Und sie hat immer wieder jedes Jahr gebetet, Herr, bitte versorg mich, ich habe zu wenig zu essen, habe zu wenig zum Leben. Das Feuerholz und all das ist so teuer und ich kann es mir nicht leisten. Eines Tages kam ein Missionar durch ihr Dorf und hat ihre Hütte besucht und hat an ihrer Wand ein wunderschönes Plakat gesehen. Sah ganz schön aus, war so farbig, hatte so einen Stempel da drauf. Und dann sagt er, du sag mal, was hast denn du an der Wand hängen? Sagt sie, das weiß ich nicht. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben. Und ich habe vor 2 Jahren dieses Bild bekommen und das habe ich an die Wand gehängt, weil es so schön aussieht. Und hat er gesagt, weißt du, was du da hast? Du hast ein Testament. Und du bist eine richtig reiche Frau. Ganz viel Geld liegt unten im Dorf und du musst nur hingehen, musst es abholen, weil jemand hat dir ein großes Erbe überlassen. Die hat seit 2 Jahren gebetet und eigentlich umsonst gebetet. Herr, versorge mich, Herr, versorge mich. Und hatte schon lange ihr Geld. Was hatte sie gemacht? Das, was auch du machst. Sie hatte ihr Testament in ihrem Zimmer liegen und hat es nicht gelesen. Weil sie nicht lesen konnte. Aber das war ja keine Entschuldigung. Sie hätte ja jemanden fragen können, was steht denn auf diesem Brief drauf? Du hast dieses Testament, das heißt Testament. Und da drin sind alle Antworten für deine finanzielle Situation drin. Und wenn du sie nicht liest, dann wirst du nicht herausfinden, dass du eine steinreiche Frau bist. Weil dein Vater im Himmel sagt, mir gehört alles. Alles Geld, was in dieser Welt ist und alles, was die hier schon angesammelt haben, in der Schweiz und überall in Liechtenstein, alles Geld gehört mir, sagt Gott. Und ich will es meinen Kindern zur Verfügung stellen, damit sie mein Reich bauen. Und Gott möchte uns sein Geld zur Verfügung stellen und er möchte, dass wir versorgt sind. Und ich demonstriere dir das mal an meinem eigenen Leben, weil ich bin so richtig missionarisch rausgegangen, wie man das so tut früher. Mein Mann und ich hatten keine Missionsgesellschaft hinter uns. Wir hatten niemanden, der uns versorgt. Wir waren 21 Jahre und 24 und wir glaubten, dass Gott uns nach Afrika gerufen hat. Und wir haben unsere Ersparnisse genommen. Mein Mann war damals schon super sparsam in den wenigen Jahren, die er gearbeitet hat als Bankkaufmann. Und wir hatten 2000 Mark zum Leben. Und die haben wir dann abgeholt von unserem Sparkonto und haben dann das Konto gelöscht, nichts mehr gehabt. Und mit diesen 2000 Mark sind wir nach Afrika gereist. Und wir haben geglaubt, dass Gott uns versorgen wird. Und dann wurde uns sogar noch 1000 geklaut unterwegs. Das passiert ja dann auch noch leider. Jedenfalls, das Geld wurde dann ziemlich schnell, ging es zu Ende. Und kurz bevor wir ausreisten, also wirklich nur wenige Stunden vorher, kam eine ältere Dame auf uns zu und hat gesagt, Gabi, mit was wollt ihr eigentlich persönlich leben? Wie wollt ihr eigentlich euren Tag finanziert und eure Zahnpasta kaufen und Briefmarken? Ich gebe euch ein bisschen Geld. Und die hat uns dann 300 Mark damals immer überwiesen. Und mit diesen 300 Mark haben wir die ersten Jahre gelebt, Monat für Monat. Und dann kam unser erstes Kind. Und eines Tages saß ich in so einer Veranstaltung wie dieser hier und dann liefen mir die Tränen, weil bei uns reichte es vorne und hinten nicht. Wir konnten uns gar nichts leisten. Ich konnte mir kein neues Kleid leisten, ich konnte mir keine Schuhe leisten, ich konnte mir keinen Friseur leisten, ich konnte mir wirklich nichts leisten. Das Geld ging nur für Essen drauf und das reichte auch nicht. Wenn wir mal Besuch hatten und man hat dann irgendwas Leckeres gekocht, dann war das Geld schon wieder futsch. Und das war wirklich arm. So war zumindest mein Gefühl. Das hatten wir für 3 Personen, 300 Mark, nicht hier Hartz-IV-Satz, sondern das war der wirkliche Satz, den wir hatten. Und dann habe ich mich beschwert. Dann saß ich da im Gottesdienst, habe geheult wie so eine Heulsuse. Mir liefen die Tränen einfach runter und ich hatte gerade gesehen, die Pastorenfrau hatte schon wieder ein schickes neues Kleid an und allen Leuten schien es gut zu gehen und uns ging es so furchtbar erbärmlich. Und dann habe ich gesagt, Gott im Himmel, ich verstehe dich nicht. Hier arbeiten wir 12 Stunden jeden Tag, wir bauen dein Reich, wir erzählen Menschen von dir und uns geht's so schlecht. Ich habe nicht mal Geld, um mir irgendwas zu kaufen, geschweige denn meinen Kindern. Und dann kam eine Antwort und Gott redet so zu uns. Er redet ganz unterschiedlich zu jedem, also bitte nicht kopieren, aber er redet bei mir in mein Herz. Da kommt plötzlich ein Gedanke, der ist so klar und ich weiß einfach, der ist nicht von mir. Und dieser Gedanke war so, du bist selber schuld. Dann habe ich gedacht, wie bitte? Du bist selber schuld, dass es dir so schlecht geht. Dann habe ich gedacht, wie bitte? Jetzt bin ich, müsst ihr wissen, ich bin Pastorentöchterchen. Bei uns seit Generationen sind wir Pastoren, wir sind Pfingstler und ich bin groß geworden. Ich habe als kleines Kind schon gelernt, Zehnten zu geben. Also meine Mama hat uns gesagt, wenn es Taschengeld gab, eine Mark, dann haben wir, das war jetzt 1 Euro, dann haben wir immer 10 Cent, ne, oder 10 Pfennige damals gegeben. Also Zehnten war für mich sowas wie, das gehört dazu zum Leben, das war einfach normal. Also ich hatte immer das gegeben, was ich wusste, was die Bibel sagt. Und jetzt sagt der liebe Gott, ich bin selber schuld, dass es mir so schlecht geht. Und dann habe ich gesagt, Gott, was muss ich denn ändern? Was ist denn falsch bei mir? Und er hat gesagt, ich sag dir es mal.
Er redete mit mir, während der Pastor da vorne gepredigt hat. Sagt er, schau mal, du nimmst das bisschen Geld, was du hast, und du hältst es so fest in deiner kleinen Faust. Und die ganze Zeit überlegst du, wie du damit klarkommst. Das kannst du dir nicht leisten, das kannst du dir nicht leisten. Das schaffst du nicht, die Rechnung musst du bezahlen, den Sprit musst du bezahlen. Du schaffst das nicht zu bezahlen, das schaffst du nicht. Und die ganze Zeit denkst du immer über deine kleinen Gelder danach, in deiner kleinen Hand. Und ich komme gar nicht ran. Ich komme gar nicht an dein Geld ran. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. Die meiste Zeit, das ist ja bei armen Leuten so, die meiste Zeit überlegt man, wie man dann das Leben meistert mit seinem bisschen Geld. Und Gott kam gar nicht ran. Und dann habe ich etwas gemacht, das war mir gar nicht bewusst. Das habe ich später erst begriffen, was ich da geistlich gemacht habe. Habe ich gesagt, Gott, okay, wenn du mein Geld haben willst, dann verspreche ich dir ab heute, gehört dir alles. Auch mein zu weniges Geld. Wir sagen immer so im Norddeutschen, da kannst du nicht mit leben und nicht mit sterben. Ne? Das für nichts reicht's, weder fürs Leben noch für den Tod. Also hier ist mein bisschen Geld. Ich gebe es dir. So, und jetzt, wir führen seit 32 Jahren eine glückliche Ehe, aber der Trick ist da nur ein einziger. Ich sag immer, Gott, das musst du meinem Mann selber erklären. Das erkläre ich ihm nicht, weil das wird er nicht kapieren. Er ist Bankkaufmann vom Beruf und er weiß, wie man mit Finanzen umgeht. Das erkläre ich ihm am besten selber. Das, was ich jetzt gerade mit dir gemacht habe. Und habe auch meinem Mann nichts gesagt. Ich habe gesagt, Gott, ab heute gehört dir alles, was wir haben. Jeder Cent. Und wenn du sagst, ich soll diese letzten 20 Mark, die ich jetzt habe, oder 20 Euro, und damit ihr das besser versteht, früher gab es mal eine andere Währung in Deutschland, ich soll dieses letzte bisschen Geld, soll ich dir geben, dann werde ich das tun. Und das ist eigentlich ein Bund schließen mit Gott. Ein heiliger Bund. Und als ich dieses Gebet fertig gesprochen hat, spricht Gott zurück zu mir in mein Herz und er sagt, Gabi, und ab jetzt darfst du mich bitten, was du willst, und ich werde es dir geben. Das steht in der Bibel, der Satz. Da habe ich gedacht, wirklich? Jetzt kann ich bitten, was ich will, und dann wirst du es mir geben? Und ich wusste, wir brauchten ein neues Auto, wir brauchten ein Haus, wir haben zu dem Zeitpunkt in so einem alten Wohnwagen gewohnt. Ich brauchte Kleidung, Möbel, meine Kinder brauchten alles. Also wir brauchten alles. Kannst einfach nur so sagen, wir brauchten echt alles. Waschmaschine, Geschirrspüler, ne? Mikrowelle, alles, alles, alles. Haushalt, alles brauchten wir. Wir lebten wirklich ganz, 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 ganz arm am Minimum. Und dann habe ich einfach angefangen zu sagen, okay Gott, wir brauchen ein neues Auto. Und dann hat er mir gefragt, welches Auto? Ich habe gedacht, ups. Und ich hatte schon ein Auto, was ich gerne haben wollte. Das war ein ganz nagelneuer, so ein Toyota Hilux damals, HJ61. Der war teuer. Für mich war das so, als wenn ich heute einen Ferrari fahren wollte. Das war für mich irgendwo da ganz weit, weit draußen. Ich sage, okay, Herr, wir brauchen einen neuen Wagen und ich wünsche mir dieses neue Auto. Dann hat Gott tatsächlich mir diesen neuen Wagen geschenkt. Den habe ich geschenkt bekommen. Und dann bekamen wir einfach übernatürlich, nachdem, ach ja, dann muss ich jetzt noch weiter erzählen. 2-3 Wochen später hat mein Mann, kam er zurück von irgendeiner Dienstreise und hat gesagt, Schatz, ich muss dir was sagen. Ich habe alles Geld, was ich noch hatte, einer armen Familie gegeben, weil die waren am Verhungern. Und es gab zu der Zeit viele Missionare, die hatten gar kein Geld mehr. Und er sagt, ich habe alles Geld weggegeben an diese Familie, weil die brauchten dringend Geld. Und ich kann euch nicht sagen, was in meinem Herzen passiert, aber es war eine Freude. Ich bin aufgesprungen und gesagt, ja, wir haben's gemacht. Wir haben getan, was Gott gesagt hat. Wir haben ihm alles gegeben. Weil ich jetzt wusste, mein Mann hat es jetzt getan. Wisst ihr? Er hat es jetzt verstanden. Er tut es auch, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Ja, wir haben alles gegeben. Und an dem Tag, am selben Tag, wir haben nicht mal unser Haus verschlossen. Wir haben dann zu dem Zeitpunkt bei einer Familie in einem Zimmer schlafen dürfen. Die hatten uns das gegeben, weil wir nicht immer im Karawan schlafen wollten. Und wir haben unsere Tür nie verschlossen, weil es gab bei uns nichts. Es gab nur ein Bett. Versteht ihr? Und da war nichts zu klauen. Und dann hatten wir auch nichts zugeschlossen. Und dann lag auf dem kleinen Tisch ein Umschlag mit 200 US-Dollar. Gabi und Winfried. Und kein Mensch wusste, was wir mit Gott gemacht haben. Keiner wusste, was wir gerade getan hatten, dass wir unser letztes Geld weggegeben hatten. Und da habe ich dann kapiert. Wenn wir das tun, was wir Gott versprochen haben, dann tut er, was er versprochen hat. Dann versorgt er uns übernatürlich. Und das hat nicht aufgehört. 32 Jahre später lebe ich immer noch aus diesen Wundern Gottes. Heute brauche ich viel mehr Geld als die 200 US-Dollar, aber ich lebe immer noch aus diesem Glauben. Aber wenn Gott sagt zu mir, ich soll jemandem geben, dann tue ich das auch. Inzwischen habe ich schon mehrere Autos verschenkt oder Leuten was gekauft, was sie ganz dringend brauchten. Einfach, weil Gott möchte, dass wir lernen, in seinen Kreislauf zu kommen, der Finanzen. Und sein Kreislauf der Finanzen ist ganz anders wie unser Kreislauf. Er möchte, dass wir ihm komplett vertrauen, dass er uns versorgt, aber dass wir ihm alles geben, was wir haben. Auch meinen Mann, meine Kinder, dass ich alles ihm freiwillig zurückgebe und sage, mein Mann gehört dir, er ist nicht mein Mann. Und wenn du ihn eines Tages vor meiner Zeit, wo ich denke, wo er nicht gehen sollte, wenn du ihn nimmst, dann ist das dein Wille. Meine Kinder gehören dir, es ist deine Kinder. Er hat sie mir ja nur leihweise gegeben. Mein Leben gehört dir, mein Geld gehört dir, alles gehört dir und du versorgst mich gut. Und dann habe ich da irgendwo mal drüber gepredigt, das mache ich ja öfter, ihr kennt meine Predigten ja, die immer wieder hört. Und dann habe ich eines Tages wohl mal gesagt, dass Gott so ist, wie als wenn er uns eine Kreditkarte gibt. Und du darfst diese Kreditkarte jetzt einfach einlösen. So als wenn Bill Gates sagt, du bist jetzt meine Tochter, Gabi, und du darfst meine Kreditkarte haben. Darauf steht dann eben, Bill Gates autorisiert Gabi Wendland, mit dieser Karte kaufen zu dürfen, was sie will. Das habe ich so gepredigt. Und da saß eine junge Frau, so wie ihr da, und die hat das Gleiche gedacht wie einige hier. Hat gesagt, das ist ja Gotteslästerung. Sowas kann man ja nicht einfach sagen. Das gibt's doch gar nicht. Gott gibt doch nicht einfach sein Geld so weg. Und dann schreibt sie mir ein paar Wochen später, stell dir vor, ich habe eine alte Dame immer regelmäßig versorgt, die habe ich besucht und habe ihr immer Besorgungen gemacht. Und eines Tages sagt sie, setz dich hin. Und ich bin Studentin, ich gehe in die Uni, ich muss jeden Monat da meine Studiengebühren zahlen, muss nebenbei arbeiten. Und da hat diese alte Dame zu mir gesagt, pass mal auf, ich habe dich beobachtet und ich habe gebetet. Und Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dir eine Kreditkarte geben für alle meine Konten. Und ich werde dich autorisieren, dass du auf meine Konten darfst und du darfst alles abheben, was du willst, für dein Studium, für deinen Urlaub. Wenn du mit deinen Freundinnen ausgehen willst, du bekommst von mir eine Kreditkarte. Und dann hat sie tatsächlich, sie ist zur Sparkasse gegangen mit ihr, diese alte Dame, und hat ihr eine Kreditkarte gegeben von ihren gesamten Konten. Und sie darf damit jetzt freizügig umgehen. Und sie sagt, Gabi, es ist wahr. Gott ist tatsächlich so großzügig. Er ist tatsächlich so gigantisch. Er will tatsächlich uns versorgen mit Finanzen. Und es ist wirklich wahr. Und ein anderer Freund von mir, ein guter Bekannter, der kam eines Tages zu uns und er sagte, ich habe gerade Konkurs angemeldet mit meiner Firma, mir geht es gar nicht gut. Und haben gesagt, was ist denn passiert? Und dann hat er erzählt, er hatte seine Firma eine Entscheidung getroffen, die hat seine ganze Firma ruiniert. Er musste dann kompletten Konkurs anmelden. Seine Frau ist von ihm weggegangen, weil die wollte das jetzt nicht mehr länger ertragen, diesen ganzen Zustand, in dem diese Familie lebte. Er musste sein Auto aufgeben, sein Haus verkaufen. Er musste alles aufgeben. Und in diesem Zuge dieser ganzen furchtbaren Situation kam dann auch noch seine Gesundheit, die er verlor. Also er wurde schwer krank. Und er war völlig fertig mit den Nerven. Und er kam zu uns. Wir haben so ein Erholungshaus bei uns, da kann man wohnen, ein paar Tage ausruhen. Und dann hat er gesagt, Gabi, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Ich habe einen Schuldenberg von 750.000 Euro. Plus ich habe so und so viele Sachen, sagt er, ich habe nur noch einen Albtraum. Ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich bin gesundheitlich nicht mehr fit, ich kann nicht mehr arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben noch regeln soll. Und ich wusste auch keine Lösung, aber ich habe gesagt, weißt du, du kannst genauso mit deinen Schulden zu Gott kommen, wie du mit deinen Freuden zu ihm kommen kannst. Lass uns jetzt zu Gott gehen. Dann haben wir gemeinsam gebetet und haben nur gesagt, Herr, hier sind diese vielen Schulden. Er kann sie unmöglich eines Tages abzahlen. Damals war das über 1,4 Millionen. Ne? Das war eine andere Summe, die klang noch ein bisschen schlimmer als 750.000. Und dann haben wir einfach diese Riesensumme vor Gott ausgebreitet, haben gesagt, Gott, du weißt, dass er diese Schulden hat, du weißt, er kann es gar nicht alleine mehr schaffen, die abzuzahlen. Und du weißt, was das alles zusammenhängt, die ganze Geschichte. Wir bitten dich um einen Durchblick und dass du ihm eine Antwort gibst. Das war alles. Dann ist er nach Hause gegangen. Und dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich jetzt als nächstes machen? Und dann hat Gott ihm Tag für Tag gezeigt, was er tun soll. An wen er schreiben soll, an wen er telefonieren soll, was er ans Finanzamt schreiben soll, was er an die ganzen Gläubiger schreiben soll. Und da hat er wirklich über Monate hat er sein Leben aufgeräumt. Einzelne Schritte gegangen. Gott hat ihm jedes Mal genau gesagt, was er sagen sollte. Es war genau ein Jahr später, da kam er zu mir zurück, sagt er, alle Schulden sind ihm erlassen worden mit Brief und Siegel. Er war ein schuldenfreier Mann, gerade über ein Jahr, ich glaube 13 Monate später. Komplett schuldenfrei von dieser Riesensumme Geld. Und jetzt kommt noch das beste Teil der Geschichte. Er hatte dann einige Monate später, ich weiß nicht, wie lange das war, aber das war irgendwie eine wichtige Zeit, dass das erst so viel später kam, damit er auch nicht mehr belangt werden konnte, hat er ein Erbe bekommen. ein unerwartetes, großes Erbe an Geld, konnte seiner Tochter, die Missionarin war in Afrika, eine riesen Hochzeit machen, hat die Gäste dazu eingeflogen, damit er die Hochzeit machen konnte und hat sein Geld in eine Stiftung bezahlt und begleitet jetzt Menschen aus den Schulden. Das ist jetzt seine Berufung, dass er Christen, die in Schulden geraten sind, raushilft aus den Schulden. Gottes Pläne in unserem Leben sind immer so gigantisch. Wir stehen in Momenten, wo wir denken, Hilfe, alles geht zu Ende. Aber Gott ist nie zu Ende. Er hat für alle Bereiche unseres Lebens, unsere Finanzen, wie unsere persönlichen Beziehungen, wie unsere Ehe, wie unsere Familie, unsere Gesundheit, für alles hat er eine Antwort. Ihr müsst nur lesen, was hier drin steht. Und das möchte ich euch ganz, ganz dringend heute mal empfehlen. Fangt wieder an, die Bibel zu lesen, kontinuierlich zu lesen. Sie gibt alle Antworten für alle Fragen. Wenn du es nicht tust, wird es dir so gehen wie diese Frau in den Anden. Die hat Jahr für Jahr gebetet, dass sie Feuerholz kriegt und dass sie ihr Öl, würden wir sagen, bekommt für die Heizung und dass sie ihre Rechnung bezahlen kann. Und sie hätte schon lange all das Geld gehabt, wenn sie doch nur gelesen hätte, dass in ihrem Testament für alle ihre Fragen eine Antwort war. So, meine Zettel sind hier eben durcheinander geraten. Ich gehe mal eben ein paar Zettel weiter, da habe ich. Da wäre Gott schon lange da gewesen und hätte ihr geholfen. Und du wirst auch vorbereitet. Wenn Gott in deinem Leben anfängt, in den Finanzen bei dir zu arbeiten, dann wird er dich auch prüfen, dass du dann auch wirklich ehrlich bist mit Finanzen. Das ist, passierte uns gleich am Anfang. Was war der Hammer? Wir wurden dann eines Tages geprüft, indem wir auf einer Sparkasse waren in Afrika und da mussten wir abends kurz vor Ladenschluss 1000 D-Mark tauschen. Und dieser Kassierer hatte noch nie so eine ausländische Summe gehabt, so ein Geld. Und musste nun in seinen Büchern nachgucken, wie die Umtauschrate war. Und die Umtauschrate war gigantisch, weil diese Währung, in die wir umtauschen mussten, CFA, wesentlich höher war. Also wir bekamen stapelweise Geld ausgezahlt von diesen 1000 Mark. Was wir nicht taten, wir haben das Geld nicht nachgezählt, weil das war zu viel. Und wir wussten, wenn wir hier lange bleiben in dieser Sparkasse, dann werden zu viele Leute aufmerksam, was wir für Geld haben. Also wir haben das einfach nur schnell in unsere Taschen gestopft und sind dann mit diesen Stapeln von Geld in unseren Wagen und weggefahren, damit uns niemand folgt und niemand irgendwie dann nachher ausraubt. Als mein Mann dann am Abend, als Bankkaufmann zählt man ja Geld, ne? Das ist seine Lieblingsbeschäftigung, als Bankkaufmann das Geld nachgezählt hat, hat er gemerkt, dass wir 10-mal so viel bekommen hatten, wie wir gegeben hatten. Der hatte uns für 10.000 D-Mark die äquivalente Summe gegeben. Das war natürlich ein Rechenfehler gewesen. Das geht ja schnell, wenn man dann so eine fremde Summe hat. Also wir standen hier mit 10.000 umgerechnetes Geld. Die konnten wir natürlich gut gebrauchen. Aber wir sind natürlich am nächsten Morgen zur Sparkasse, zur Bank zurückgefahren mit diesen Tüten Geld. Und als wir dann an der Tür standen und endlich aufgemacht wurde und wir versuchten in Französisch zu erklären, und unser Französisch ist nicht so fließend, dass wir eine falsche Summe bekommen haben, da hat uns der Mann an der Tür gesagt, das geht nicht mehr, Sie waren gestern hier, bitte gehen Sie weg, Sie können heute nichts mehr reklamieren. Und dann haben wir gesagt, aber wir haben zu viel. Und er hat gesagt, das geht jetzt nicht mehr, es ist gestern gewesen und es ist heute nicht mehr fähig zu reklamieren. Er hat gedacht, wir wollen mehr Geld haben, ne? Und der konnte natürlich nicht erwarten, dass wir zu viel Geld bringen wollten. Und dann hat er uns mit aller Macht versucht, aus der Bank fernzuhalten. Und dann haben wir darauf bestanden, den Manager zu sehen. Das hat dann nochmal eine halbe Stunde gedauert, bis wir endlich den Manager sahen und ihm erklärt haben, wir haben viel zu viel Geld bekommen. Und dann stand da auch schon der Kassierer vom Abend vorher mit Tränen in den Augen und konnte sein Glück nicht fassen, dass dieses Geld jetzt gefunden worden war, was ihm fehlte in der Kasse am Abend vorher. Der Manager guckte uns an und sagte, sowas ist ihm in seinem ganzen Leben noch nie passiert, dass Menschen mit so viel Geld zurückkommen und das zurückzahlen. Und was er dann machte, das hat uns so gesegnet. Er hat gesagt, so eine Ehrlichkeit, das haut ihn um. Er würde uns ab heute versprechen, dass wir alle Überweisungen, alle Bankchecks, was immer wir hätten, an seiner Bank machen sollten. Er würde für alles immer gerade stehen. Wir könnten bei ihm rein und raus gehen und er würde uns helfen in allen finanziellen Situationen. Und das haben wir viele Jahre dann gebraucht und er hat uns immer perfekt geholfen und bedient. Das war so ein Segen. Aber es war auch eine Prüfung. Ne? Man hätte ja ganz leise verschwinden können und sagen können, wenn die da unser Geld nicht haben wollen, das ist ja ihr Fehler. Ne? Nachdem sie uns da ein paar Mal versucht haben, von der Tür loszuwerden. Aber Gott prüft uns. Und er prüft uns, weil er uns prüft. Es ging ihm nicht um das Geld. Ihm ging es darum, wie ist unser Herz? Sind wir ehrlich mit dem, was wir bekommen haben oder sind wir unehrlich? Und da ist eigentlich der Schlüssel. Und ich denke, das habe ich zu meinem Mann noch gesagt, als er mich hierher fuhr. Das Leben mit Gott ist extrem einfach. Es gibt nichts Einfacheres auf dieser Welt, als mit Gott zu leben. Wir müssen es nur tun. Wenn du mit Gott lebst und nach der Erkenntnis, die er dir bis hierher gegeben hat, wenn du nach der Erkenntnis wirklich lebst, wenn er sagt, stiehl nicht mehr, dann stiehl nicht mehr, lüg nicht mehr, dann lüg nicht mehr, brich die Ehe nicht mit deinen Augen, dann tu es auch nicht, guck nicht im Internet nackte Frauen an oder Sex sehen, dann wird es dir gut gehen. Wenn du das tust, nur das, was Gott dir schon gesagt hat, dann wird er dich segnen und dein Leben so reich machen und dich so glücklich machen und so gesund machen und so schön alles schenken, was nur er dir schenken kann. Es ist nicht anstrengend, mit Gott zu leben. Du musst nicht stundenlang beten, kämpfen und fasten und rufen und auf die Erde dich schmeißen, oh Gott, gib mir endlich 100 Euro. Versteht ihr? Manche Leute machen das, die machen einen riesen Zirkus um so ein bisschen Geld. Sie brauchen nur mit Gott zu leben und ihm sagen, Herr, ich brauche Geld für eine Reise. Ich brauche Geld für meine Kinder. Ich brauche das. Und ob du jetzt Hartz-IV-Empfänger bist oder ob du nur Geringverdiener bist oder ob du was weiß ich was für Verdiener oder gar kein Verdiener bist, Gott versorgt seine Kinder gut. Er versorgt dich gut. Er will dich gut versorgen. Versuch es. Gib ihm einfach dein Herz und lass ihn in deinem Herzen mal so wirken, wie er es tun kann. Und dann wird er es auf übernatürliche Weise tun und wird dir übernatürlich helfen. Die Tests, die Gott mit uns durchläuft, sind am Anfang manchmal so unverständlich. Aber ich sage dir, je länger du mit Gott wandelst, umso verständlicher wird alles. Weil ich glaube, und das sage ich heute Abend ganz mutig, jede Situation in deinem Leben, jede, der komische Chef, mit dem du umgehen musst, die Nachbarin, die dich nervt, deine Schwägerin, die vielleicht unmöglich ist, deine Schwiegermama, die vielleicht schwierig ist, egal wer es ist und wie sie heißen, die Person, alle Situationen in deinem Leben können dir zum Besten dienen, wenn du sie so annimmst, oder sie sind ein ewiger, nervenaufreibender Moment in deinem Leben. Und die Entscheidung liegt alleine bei dir. John Bevere hat das so schön erzählt. Er schreibt in seinem Buch Die Ehre, dass er seine Frau Lisa furchtbar fand für eine Zeit seines Lebens als verheirateter Mann. Und sie hat ihn nur genervt. Und eines Tages war er so wütend auf sie, dass er aus dem Haustür lief und über die Felder lief und gesagt hat, Gott, diese Frau, ich kann sie nicht mehr ausstehen. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, John, was ist gut an Lisa? Da musste er lange überlegen, weil ihm fiel gar nichts mehr ein. Und dann schließlich fiel ihm ein, ja, sie ist eigentlich eine gute Mutter. Sie versorgt die Kinder gut. Und dann hat Gott gesagt, und was ist noch gut an ihr? Und hat gedacht, ja, eigentlich ist sie auch eine gute Hausfrau. Was ist noch gut an ihr? Und dann fing er an zu überlegen, was alles gut an seiner Frau ist. Und er sagt, in einer halben Stunde war er so begeistert von seiner Frau, dass er mit großer Leidenschaft zurück ins Haus gerannt ist. Und hat gesagt, Schatz, du bist die Beste. Ich bin so froh, dass ich mit dir verheiratet bin. Der Feind versteht es, unseren Winkel, unsere Augen oft so an einer negativen Situation hängen zu lassen, dass wir denken, das ganze Ding ist schon ein Elefant und dabei ist es immer noch eine Mücke. Und wir haben eigentlich ein ganz tolles Leben, aber wir sehen es nicht, weil wir nicht gelernt haben, das Gute zu sehen und dankbar zu sein für das Schöne in unserem Leben. Und wenn ihr das anfangen würdet, nur noch dankbar zu sein, das ist meine Regel für mein Leben, gar nicht mehr zu meckern, nur noch zu danken. Ich sag dir, was dann passiert mit dir. Dir geht es absolut gut. Weil alle Leute, die immer nur meckern, die suchen nicht mehr deine Nähe. Die wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Das heißt, du wirst immer weniger von ihnen hören. Das ist einfach ein Fakt. Du wirst aber dich mit Menschen umgeben, die alle dankbar sind und zufrieden sind. Und du wirst plötzlich begreifen, dass das gute Aussprechen über Menschen und über Situationen und über deine Ehe und deine Familie nur gut ist. Es tut dir gut, es tut deinen Kindern gut, es tut deinem Mann gut, es tut allen gut und es geht allen gut. Deswegen denkt daran, ihr entscheidet, wie euer Leben wird. Ihr entscheidet euch. Lasst Gott in der Mitte deines Lebens sein, lies sein Wort und sein Testament und du wirst lernen zu begreifen, er hat alles für dich vorbereitet. Du brauchst dich an nichts mehr aufreiben. Aber diese Situationen werden natürlich auch getestet und dazu möchte ich euch noch ein Beispiel erzählen, weil das war so eine richtige brutale Geschichte. Wir waren in einem Team oder wir sind immer im Team gewesen, die ganzen letzten 32 Jahre mit vielen Mitarbeitern. Und wenn man mit vielen Mitarbeitern zusammen ist, dann gibt's ja immer auch mal so Situationen, wo es richtig reibt und kracht und blitzt und donnert. Und wir hatten so ein Ehepaar in unserem Team, die fingen an, ganz, ganz böse Sachen über uns zu verbreiten. Und wir haben das die ersten Wochen gar nicht gemerkt. Die hatten so eine subtile Art, die haben immer gesagt, Gabi und Winfried, die sind nicht ehrlich, mit denen darf man nicht zusammenarbeiten. Und dann fingen sie an zu erzählen, die beiden, die nehmen Geld aus der Kasse. Und weißt du, wenn das so Mitarbeiter sind, die das so mit viel Vertrauen immer kriegen, dann haben sie erstmal alle auf ihrer Seite gehabt. Und als sie uns dann immer mehr isoliert hatten, dann haben sie immer schlimmere Lügen verbreitet. Und die waren dann so grotesk, dass ich zum Beispiel am Sonntagmorgen predigen sollte, stand in der Hotelhalle, sollte abgeholt werden, wurde nicht abgeholt. Und als ich dann am Nachmittag zum Teamtreff kam, dann hat die Frau gesagt, die Gabi hat wieder geweigert, die war wieder nicht fertig zum Predigen und dann musste ich wieder ihre Predigt übernehmen und die Frau, die taugt sowieso nichts. Und ich habe da gestanden, habe gedacht, ich war fertig seit 9 Uhr morgens mit meinem Text und mit allem und man hat mich nicht abgeholt und hier werde ich jetzt dargestellt, als wenn ich es nicht tue. Und man denkt am Anfang sowas, das kann doch kein Mensch glauben. Aber das wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer. Wir wurden so isoliert, dass man vom Team her mit uns nicht mehr redete. Und das ist dann sehr, sehr, sehr hart. Und wenn du dann noch in einem gläubigen Team bist, wo alle Menschen Jesus nachfolgen wollen, dann denkst du wirklich für einen Moment, jetzt bist du im falschen Film. Und der Film, der fing dann an, wirklich loszudrehen. Und dann wurde ich immer bitterer. Ich habe dann schließlich überhaupt nicht mehr glauben können, dass Gott überhaupt noch was lösen kann an dem Problem. Ich bin dann schließlich so verwirrt gewesen, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, Schatz, bin ich schon durchgeknallt? Bin ich reif für die Psychiatrie? Tue ich vielleicht Dinge, die ich nicht mehr weiß? Weil wenn die immer behaupten, ich verweigere Arbeit, und aber ich will die Arbeit tun, die behaupten, ich stehle Geld, aber ich habe da nur Geld reingelegt, die behaupten, ich verkaufe den Sprit, den wir gerade getankt haben für die Mission und ich habe den niemals ausgesaugt aus dem Tank, irgendeiner spinnt hier. Versteht ihr? Da kommst du wirklich an den Punkt, wo du denkst, jetzt bin ich wohl völlig daneben. Dann habe ich meinen Mann so gefragt, habe ich, Schatz, bin ich durchgeknallt? Tue ich Dinge, die ich nicht mehr weiß? Und er hat gesagt, nein, du hast alles noch so wie du ganz normal gearbeitet hast. Wir müssen hier einfach durchhalten. Gott ist dabei. Und an dem Tag habe ich dann gesagt, Herr, gib mir eine Antwort. Ich verstehe die Welt gar nicht mehr. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe nicht, was man mir mit mir tut. Es ging jetzt 6 Monate schon, diese Situation. Die wurde immer dramatischer. Ich will sie euch ersparen. Und dann am Ende habe ich gesagt, Herr, gib mir eine Antwort. Was muss ich machen? Und Gott ist ja immer so genial. Er redet so mit einem Satz. Und den haut er dir so richtig vor. Vergib deinen Feinden. Oh, habe ich gedacht, nee, die würde ich am liebsten aufhängen oder den würde ich einen Rechtsanwalt hinterher schicken, den würde ich sonst was wünschen. Vergeben? Die haben mir nur Böses getan, 6 Monate lang nur Böses über mich geredet, jetzt soll ich den auch noch vergeben? Aber dann fiel mir ein, ich bin ja erzogen worden als gläubiges Mädchen und in der Bibel steht ja was drin. Da steht drin, wenn wir nicht vergeben denen, die Böses gegen uns tun, dann vergibt uns Gott nicht, was wir Böses gemacht haben. Mit anderen Worten, wenn ich meinen Personen, die mir Böses tun, nicht vergebe, komme ich nicht in den Himmel. Dann habe ich gedacht, das ist blöd. Da bin ich nämlich derjenige, der am Ende bestraft ist. Und dann habe ich etwas getan, das hat mir so geholfen und das wird euch auch helfen. Gefühlt habe ich Rache. Gefühlt habe ich, ich könnte euch so richtig einen auswischen. Ich wünschte, ihr würdet mal erleben, was ich erlebt habe. Versteht ihr? Gefühlt habe ich, ich könnte euch einen von Latz geben. Aber ich habe gesagt, Gott, meine Gefühle sind nicht entscheidend, sondern dein Wort. Wenn dein Wort sagt, ich muss vergeben denen, die mir Böses tun, dann sage ich es, ob ich es fühle oder nicht. Ich fühle es nicht, aber ich sage es. Ich vergebe auf dein Wort hin dieser Person, die mir nur Böses getan hat. Ich vergebe ihr. Und dann hatte ich das Empfinden, als wenn wenigstens meine Verbindung wieder da nach oben stimmte. Irgendwie hatte ich das Gefühl, Gott hatte das gehört. Und dann bekam ich einen Anruf von einer alten Frau. Und das kann ich nur, oh Gott, ist so gut, wenn er solche Beterinnen hat. Eine ältere Dame, die immer viel für uns gebetet hat. Und sie hat gesagt, Gabi, ich habe einen prophetischen Eindruck. Ich kann damit nichts anfangen, aber vielleicht kannst du es. Ich sehe, wie du dein Leben vor Jesus hingelegt hast. Und Jesus hat dein Leben genommen, so wie es ist. Und dann kam der Feind und der ist so wütend auf dich. Du glaubst das gar nicht, wie wütend der Teufel auf dich ist. Und der hat alles genommen, was ihm einfiel und hat einen riesen Unratberg um dein Leben gebaut. Er hat alles genommen, Lügen, Betrug und alles, was er hatte und hat es um dein Leben gebaut. Und du bist da mittendrin und denkst, dass du jetzt eingekesselt bist. Aber Gott sagt zu dir, du sollst ganz ruhig sein. Er streitet für dich. Macht das Sinn? Und er hat gesagt, ja, das macht viel Sinn. Jetzt verstehe ich, was mit mir los ist. Jetzt weiß ich, warum das so komisch ist, das Leben. Und dann habe ich nichts mehr gemacht. Ich habe dann nur noch gesagt, Herr, übernimm du. Jetzt ist es deine Sache. Ich werde mich nicht verteidigen. Ich werde niemandem was sagen. Ich werde auch nicht mehr die Welt auffordern, für mich zu beten. Ich werde jetzt ruhig sein. Und Gottes Wort sagt, sei still und sieh meine Errettung. Ich kann die Zeitpunkte nicht mehr genau sagen, aber es war eine kurze Zeit danach. Da passierte etwas ganz Schreckliches. Dieses Ehepaar hat alles rausgeschrien, was sie gemacht haben. Und das ganze Team hat die ganze Misere gesehen, was da los war. Und alles Böse, was passiert war, wurde auf den Tisch gelegt. Und alle bösen Geschichten kamen raus. Das kann nur Gott tun. Und wenn Gott sowas tut, das geht dann ratzfatz. Mit einer Offenheit, die ich erschreckend fand. Und innerhalb von wenigen Minuten wurde uns vergeben. Man ist zu uns gekommen und hat gesagt, wie konnten wir das nicht sehen? Aber wisst ihr, was das in meinem Leben getan hatte? Es hatte mein Leben demütig gemacht. Ich wusste, ich war es nicht mehr, die hier stand. Ich stand hier nur noch aus Gnade, weil Gott mich hier haben wollte. Und ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass er mich hier haben wollte. Beides. Ich war demütig geworden und ich wusste, ich bin hierher gestellt, weil er mich hier haben will. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit wurde alles in Ordnung gebracht. Und alle vergaben und alle haben sich lieb gehabt und es war alles in Ordnung. Und dieses Ehepaar musste gehen. Die sind dann weggegangen, weil sie sich nicht verändern wollten. Gottes Liebe trägt unser Leben die ganze Zeit, auch wenn wir in Situationen kommen, wo wir nichts verstehen, wo wir die Welt nicht verstehen. Und heute Abend sitzen hier Leute unter uns, die sowas erleben. Vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht ist es eine Kollegin, die nicht gläubig ist. Ein Kollege, vielleicht dein Chef. Vielleicht ein Vorgesetzter oder ein Freund von dir, der dich nur böse attackiert. Dann sage ich dir heute Abend, Gott sieht es, er lässt es zu und du brauchst nicht aufgeben. Er wird dich durchtragen durch die Situation und am Ende kommst du als Sieger hervor. Wie er es macht, das weiß ich nicht. Vertraue dein Leben Gott an. Lass ihn wirken in deinem Leben und du wirst sehen, wie er dich am Ende des Lebens herausbringt und komplett wiederherstellt. Und dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass dein Erlöser lebt, dass dein Gott auf deiner Seite ist und dass er dich niemals verlässt. Gott ist so gut. Du musst das später für dein Leben dann irgendwann gelernt haben, diese Situationen, damit du weißt, Gott schafft es alle Zeit. Und ich denke dadurch, und vielleicht damit komme ich zum Schluss heute Abend, dadurch habe ich gelernt, Gott zu vertrauen über so viele, viele Jahre. Und heute habe ich eine Botschaft. Wisst ihr, ich habe nie einen Reisedienst machen wollen. Ich habe nicht geplant, dass ich eines Tages umherreise und allen möglichen Leuten von Jesus erzähle. Ich bin immer nur ganz normal mit Jesus gegangen in meinem Leben. Ganz normal, so als Hausfrau, als Mutter, mit stillenden Kindern. Ich habe meine Kinder 2 bis 3 Jahre gestillt, also 4 Kinder großgezogen, im Reisedienst mit meinem Mann unterwegs gewesen, die meiste Zeit gekocht, geputzt und so die normalen Dinge getan. Aber einfach in diesen vielen Erfahrungen Gott erlebt. Und dann, als wir nach Deutschland zurückkamen, 1995, habe ich meine Geschichten einfach so ganz lässig, locker flocker, so über den Tisch erzählt. Und dann haben Leute gesagt, oh, das musst du in unserer Gemeinde mal erzählen. Und dann hat ein anderer gesagt, nee, das musst du da erzählen. Und dann irgendwann wurde ich eingeladen mal nach Bad Gandersheim auf die Bibelschule. Und ich weiß, ich war gar nicht vorbereitet. Die haben mich gefragt, ob ich da mal mein Zeugnis erzähle im Plenum. Und da waren 800 Frauen. Und dann habe ich einfach nur so erzählt, wie heute Abend auch, so eine Geschichte nach der anderen. Und diese Botschaft damals ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und diese Kassette wurde 1000-fach kopiert, in sämtliche Sprachen übersetzt. Und innerhalb von 3 Monaten war ich für 2 Jahre im Voraus ausgebucht mit Einladungen. Und habe ich gesagt, was ist das denn jetzt? Was macht denn Gott jetzt mit mir? Weißt du, was er dann zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, Gabi, du hast so viele Jahre gebetet für Deutschland. Du hast gesagt, Herr, gib mir Deutschland. Lass Deutschland erleben, wie du bist. Sie sollen das hören, wer du bist. Weißt du, diese ganzen großen Gebete, die wir immer so beten, wenn wir dann mit Gott beten. Und er hat gesagt, ja, und jetzt kannst du es machen. Jetzt gebe ich dir das Land. Jetzt ist es offen. Jetzt geh. Jetzt predige. Jetzt tu, was du willst. Jetzt bin ich mit dir. Aber du brauchst ein Zeugnis. Und je dramatischer dein Leben verlief bis hierher, umso größer ist dein Zeugnis. Umso besser kannst du erzählen, wer Gott ist. Und das wird nicht alle Leute erfreuen. Manche Leute ärgern sich über die Zeugnisse. Kann ich euch auch sagen. Weil die wollen es nicht hören, weil sie nicht erleben, wie Gott ist. Und deswegen sagen sie, das kann nicht sein, dass ein Gott so groß ist. Aber ich kann euch nur eins sagen. Ich habe ihn erlebt ohne Ende. Und jetzt im Augenblick, in meiner jetzigen Phase meines Lebens, darüber werde ich morgen erzählen, morgen früh, lebe ich in so einer abenteuerlichen Zeit, dass ich jeden Tag Wunder erlebe, aber in einer Größenordnung, wie ich sie noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und ich brauche sie. Weil ich jetzt gegen den Menschenhandel auftrete, da brauche ich die Gunst von den Politikern, da brauche ich die Gunst der Behörden, da brauche ich die Gunst der Menschen, da brauche ich so viel Gunst, da brauche ich so viel Segen Gottes, so viel Führung Gottes. Und deswegen, dein ganzes Leben wirst du vorbereitet für einen Moment, wo du dann eine Aufgabe bekommst, die du nur meistern kannst, wenn du alle vorigen Lektionen auch gelernt hast zu meistern. Mit Gottes Hilfe. Und deshalb, jeder von uns hat einen riesen Plan auf seinem Leben. Gib den Plan nicht auf. Hör nicht auf, Gott zu vertrauen. Lass dich nicht irre machen von den Umständen, in denen du stehst. Und mögen sie noch so desolat sein und mögest du noch 10-mal gehört haben, dass du nicht leben kannst, weil deine Krankheit so unheilbar ist. Streich es durch. Du darfst es. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich sage immer, ich habe einen persönlichen Arzt. Das ist der Beste der ganzen Welt. Weil der alle Antworten hat. Und dieser persönliche Arzt ist mein Arzt. Und ich demonstriere euch das nochmal kurz, wie man das so einfach bekommen kann, seine Heilung. Nach dem vierten Geburt, nach dem vierten Kind, hatte ich eine Beschädigung meiner Blase. Das heißt, mein Muskel war nicht mehr fähig, den Urin zu halten. Ich war inkontinent. Und wer das mal erlebt hat, der weiß, wie gruselig das ist. Du lebst wirklich von einem Toilette zur anderen. Du rennst immer nur. Mein Mann hat immer gelächelt, hat er gesagt, hast du schon wieder alle Toiletten im Umkreis kennengelernt. Weil du kannst kein Wasser mehr halten. Es geht nicht. Und ich konnte keinen Sport mehr machen. Ich konnte nicht mehr joggen. Ich konnte nicht mehr tanzen. Ich konnte gar nichts machen. Und ich war vollkommen dadurch behindert. Und das ist super unangenehm. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, mein Arzt hat dann irgendwas erklärt, was er da mit mir machen wollte. Habe ich gesagt, du pass mal auf, habe ich gar keine Zeit zu so eine lange OPs und vergiss es, ich habe sowieso keine Lust auf OPs. Also Schluss damit. Dann bin ich nach Hause und habe ich gesagt, Herr, also du bist mein Arzt. Also jetzt brauche ich es auch, aber richtig. Das Ding muss wieder in Ordnung kommen und ich sehe nicht ein, dass ich die nächsten Jahre meines Lebens so in so einem Zustand verbringe. Also jetzt ist Schluss damit. Und dann habe ich jeden Tag, wenn ich losgefahren bin morgens zum irgendeinem Dienst, ich sage, Herr, und ich bin gesund von Kopf bis Fuß. Und ich danke dir, meine Blase wird halten und meine Muskeln werden alle fit sein und ich werde gesund sein und ich werde wieder springen und hüpfen und tanzen und ich danke dir dafür. Das dauert eine Minute, ne? Ungefähr. So, mehr habe ich auch nicht gebetet. Und dann bin ich in meinen Tag rein. Und dann wieder am nächsten Tag, wenn mir was gerade einfiel, meistens auf dem Weg irgendwo zu einer Toilette. Ich sage, Herr, und ich werde gesund sein, mein Kopf bis Fuß und meine Muskeln werden alle ganz, ganz, ganz normal sein und es wird wieder fit sein. Und irgendwann, vielleicht so nach 2-3 Wochen, habe ich gedacht, wow, ich kann ja Wasser halten. Ich wusste gar nicht, dass man so viel Wasser halten kann. Und plötzlich habe ich gemerkt, mein ganzer Körper wurde wieder gesund, komplett gesund. Das Wort Gottes aus unserem Munde gesprochen. Nicht gleichzeitig mit, ach, das funktioniert ja gar nicht. Ach, du Schreck, es ist ja noch gar nichts passiert. Ach, jetzt muss ich schon wieder. Ach, und wie furchtbar. Nein, kontinuierlich. Ich habe einfach meinem himmlischen Vater gedankt für seine Heilung, die ich noch nicht hatte. Einfach gedankt, aber von ganzem Herzen und laut. Ich gehe mal durch den Wald spazieren und dann rede ich laut zu den Bäumen, die kennen mich schon alle. Und ich danke dir, mein Vater. Ich bin gesund und ich werde kräftig sein und ich werde in Vollmacht dein Wort verkündigen und ich danke dir für deine Heilung. Und ich danke dir, dass du mich komplett gesund gemacht hast. Und so wirst du gesund. So bekommst du Kraft. So bekommst du neuen Freude. Du musst nicht so laut sein wie ich. Das ist mein Temperament. Aber mach es. Es ist doch einfach, oder? Eine Minute am Tag Gott danken, tut einem so gut. Tut einem mega gut. Tut dem Mann gut, tut den Kindern gut, wenn wir nicht meckern, sondern zufrieden sind und einfach Gott danken. Und alle Kinder erwarten diese Heilung bei uns im Hause. Mit 6 Jahren hatte meine Lütte so eine schlimme Augengeschichte, dass die Ärzte gesagt haben, sie müssen sofort eine Brille haben. Und dann hat sie gesagt, nix da, ich krieg keine Brille. Sag ich, wie, Schatz? Sie sagt, der Arzt hat das gesagt. Nee, sagt sie, Mama, ich gehe nicht zum Arzt und ich gehe auch nicht in die Optiker und ich will auch keine Brille und ich krieg keine Brille und ich bin gesund. Und dann hat die mir eine Predigt gehalten, die hat aber gesessen. Und danach wusste ich, was mit ihr los war. Und die kann gucken, die ist jetzt 11 Jahre alt, die kann lesen, die liest super, super kleine Schrift im Halbdunkel und kann richtig gut lesen. Gott stellt sich zu unserem Wort. Er stellt sich zu seinem Wort, aber er stellt sich auch zu unserem Wort. Und ich möchte euch heute Abend nur eins sagen. Es ist super leicht, mit Gott zu leben. Es ist das Einfachste der Welt, geheilt zu werden. Es gibt nichts Leichteres, als von ihm erfüllt zu sein. Du musst nur dein ganzes Leben und dein ganzes Herz ihm anvertrauen und ihm zutrauen, dass er alles kann. Und vergesst nicht den Satz, seine Lieblingsbeschäftigung sind Wunder. Das ist sein Hobby. Und er wünschte sich, er könnte mehr für euch tun, wenn ihr ihm doch nur vertrauen würdet. Aber er wird sich nicht mit jemandem zusammentun, der sagt, ich glaube das alles nicht. Das ist ja alles Quatsch, was sie da erzählt. Du darfst nach Hause gehen und sagen, das ist Quatsch. Mich stört's nicht. Ich genieße meinen Reichtum in meinem Gott. Ich genieße meine Heilung. Ich genieße seine Wunder. Und ich will Tausende mehr sehen, weil ich will sehen, wie Tausende von jungen Frauen aus Russland, aus der Ukraine, aus Kasachstan und woher sie auch kommen, die alle bei uns hier gelandet sind in Europa und werden zu Sexsklaverei gezwungen. Ich will sie rausholen und ich will sie zu Frauen machen, die powerful werden, zu Prinzessinnen, die voll werden mit dem Heiligen Geist. Ich brauche die Wunder Gottes mehr als alle anderen jetzt. Und ich will sehen, wie Tausende von diesen jungen Frauen zurückgehen in ihre Länder eines Tages, erfüllt mit dem Heiligen Geist und sagen, mein Gott kann alles. Und deshalb lasst uns gemeinsam das Reich Gottes bauen in dieser Zeit. Lasst uns gemeinsam vor Gott stehen und sagen, Herr, es ist nichts unmöglich. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Aber der, der nicht glauben will, wird Gott nicht gefallen. Und deshalb vertraut ihm. Ihr könnt es, ich verspreche es euch. Ein Leben in der Fülle Jesu, eine DVD, die ich in einer Gemeinde von Russlanddeutschen gesprochen habe, ich selber höre mir die immer wieder an, weil die selber mir selber Glauben geben. Wenn du in mein Auto einsteigst, hörst du eine Gabi Wendland-Predigt. Nicht, weil ich das toll finde, aber einfach, weil ich da selber so viel Glauben rausbekomme, denke ich, ja, genau so ist es. Yeah, genau, preach it. Ja, yeah. Dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Jeden Tag eine Predigt und du wirst sehen, wie gut es dir geht, weil du dann immer wieder deinen Fokus auf den hältst, der dein Leben bestimmt. Ich höre mir auch andere Predigten an. Joyce Meyer mag ich auch. Übrigens, sie ist am 12. Juni in Hamburg. Das ist der Pfingstsonntag. Wenn ihr da kommen möchtet, 15 Uhr und 19 Uhr ist Joyce Meyer bei uns in Hamburg in der Alstersporthalle. Dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst es nur in der Kraft des Heiligen Geistes tun, dein ganzes Leben. Wenn du nicht in der Kraft des Heiligen Geistes arbeitest, wirst du gar nichts hinkriegen. Aber mit ihm ist alles möglich. Lass uns beten, lass uns aufstehen. Wir haben ja noch morgen einen langen Tag. Und du darfst jetzt dein Wunder abholen, wenn du willst. Und ich werde jetzt einfach dich im Gebet leiten. Ich möchte für dich beten, für euch beten heute Abend. Aber dann werde ich euch auch einfach einen Moment geben, wo ihr Gott selber sagen könnt, was ihr tun wollt in der nächsten Zeit mit ihm. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass das Thema heute Abend sehr, sehr ernst war. Finanzen und wie wir lernen, im Segen zu leben mit dir. Und wie du uns übernatürlich versorgen willst. Und wie du uns wirklich in deine ganze finanzielle Welt hineinführen willst, dass wir lernen, unsere Schulden loszuwerden und lernen, im Segen zu leben, in so einem Maß, dass wir die Welt helfen zu finanzieren. Und Vater, ich bete, dass wir heute Abend hier mit dir einen Bund schließen und sagen, Herr, alles, was ich bin und habe, gehört dir. Mein ganzes Leben, meine Finanzen, meine Zukunft, alles gehört dir. Es gehört sowieso dir. Aber wir sollen es freiwillig zu dir zurückgeben, damit du deinen ganzen Segen, den du für uns hast, in unser Leben hineingeben darfst. Damit du uns heilen kannst, uns wiederherstellen kannst, uns Finanzen geben kannst. Herr, alles, was du geben möchtest. Und ich habe jetzt gerade so einen Eindruck vom Herrn, dass Gott so viel für jeden Einzelnen von euch bereithält. Und es ist so, als wenn du über Jahre nicht die Geschenke abgeholt hast, die er dir längst geben wollte. Und heute Abend sagt er zu dir, ich möchte dich über alle Maßen beschenken, mit meiner Gegenwart, mit meiner Kraft, mit meiner Freude, damit du an mir deine Freude hast. Ich will dir übernatürlich helfen, aus deiner Situation herauszukommen. Ich will meine Kraft in dein Leben hineinbringen, in einer Weise, wie du es noch nie erlebt hast. Und deshalb habe ich heute Abend zu dir gesprochen und ich möchte dein Herz haben, ganz und gar für mich, damit ich Platz habe in deinem Leben, um die Zeichen und Wunder zu tun, die ich dir schon so lange versprochen habe. Wenn du heute Abend hier stehst und es hat irgendwas in deinem Herzen bewegt, der Wunsch, das möchte ich auch, vielleicht erlebst du es schon und du willst es mehr erleben, dann kannst du jetzt Gott eine Antwort geben. Du kannst ihm einfach an deinem Platz sagen, Herr, hier ist mein Herz, ich öffne es dir ganz weit. Du sollst alles haben in meinem Leben. Du sollst auch meine ganzen Finanzen haben oder das, was ich gar nicht habe, meine Schulden. Herr, ich gebe dir alles. Ich gebe euch jetzt einfach eine Minute, dass du Gott das sagen darfst, ganz ruhig bei dir am Platz. Und er hört dich jetzt. Sag ihm, was du jetzt brauchst. Vielleicht brauchst du Gesundheit, vielleicht brauchst du Hilfe in deiner Ehe, ein Mobbing, das du überstehst. Eine finanzielle Pleite oder einen finanziellen Segen, den du brauchst. Und Gott ist bereit, dir zu antworten. Er wartet auch auf dich heute Abend, wenn du nach Hause gehst, dass du mit ihm redest. Vielleicht reicht es dir nicht, diesen Moment hier, aber dass du ihm zu Hause einfach mal ganz deutlich sagst, dass du möchtest, dass er in deinem Leben mehr wirken kann. Dass du ihm mehr Raum geben willst, dass du ihm mehr vertrauen willst, dass du Ja sagst zu seiner Führung. Und dann wird er das tun. Du darfst mit Gott reden wie mit einem Freund. Du darfst ihm alles fragen, aber auch ihm alles sagen. Und er kann das aushalten und er liebt dich und er kennt dich am allerbesten. Ich möchte aber heute Abend noch eine Situation kurz benennen, die ganz wichtig ist. Vielleicht bist du heute Abend hier, weil du eingeladen worden bist von Freunden. Du bist hier, weil du vielleicht schon ein bisschen lau warst in deinem Leben und gehofft hast, dass heute Abend irgendwas in deinem Herzen passiert. Und wenn du hier bist und sagst, ich brauche diesen Jesus ganz konkret in meinem Leben, ich habe eigentlich keine richtige Beziehung zu ihm. Ich gehe in die Gemeinde, ja, und ich habe auch ab und zu was erlebt, aber ich habe eigentlich keine Beziehung zu Jesus. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich rede nicht mit ihm. Ich habe seine Stimme eigentlich noch nie richtig gehört. Dann ist es Zeit, dass du dein Leben Gott anvertraust, dass du klar Schiff machst heute Abend mit ihm. Und dann würde ich gerne mit dir und für euch beten, die hier in diesem Raum seid. Das kann sein, dass du schon viele Jahre in die Gemeinde gehst, aber du hast keine Beziehung. Ich habe Menschen begleitet im Tod, die waren ihr Leben lang gläubig und die wussten am Ende ihres Lebens nicht, dass sie errettet sind. Und dann habe ich sie kurz vor ihrem Heimgang zu Jesus geführt. Ich wünsche mir nicht, dass irgendeiner von euch so stirbt. Das ist gruselig. Du musst wissen, dass du weißt, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du das nicht so sicher weißt, wie du deinen Namen weißt und deine Passnummer, dann musst du heute Abend dein Leben Jesus anvertrauen. Und dann wartet er jetzt auf dich. Und wenn du heute Abend hier stehst und sagst, ich möchte gerne dieses Gebet noch einmal sprechen, ich möchte ganz konkret mein Leben Jesus anvertrauen, ich möchte ihn zum Herrn meines Herzens machen, dann möchte ich dich bitten, heb kurz deine Hand und ich möchte gerne mit und für dich beten. Wenn du hier stehst, danke ich dir die Hand. Sind da noch mehr Leute, die sagen, ich möchte heute Abend mein Herz, mein Leben ganz konkret Jesus übergeben? Ich möchte jetzt einfach etwas tun, ganz einfach, dass ich hier vorne ein Gebet vorspreche und wir können es alle nachsprechen. Schadet nicht für die, die schon gläubig sind und wiedergeboren und geisterfüllt. Aber es hilft denen, die heute Abend hier stehen und sagen, ich habe keine so innige Beziehung zu Gott. Ich rede nicht öfter mit ihm. Ich bin nicht in Kommunikation mit ihm. Im Gegenteil, mein Gebet, das beschränkt sich auf 2-mal im Monat. Bibellesen, das habe ich eigentlich noch fast nie gemacht. Und ich lebe nur von Predigten, aber da höre ich auch nicht richtig zu. Und wenn das so ist, dann brauchst du dringend eine neue Umkehr zu Jesus. Und dann kannst du folgendes Gebet einfach nachsprechen. Ich bete es jetzt vor und du sprichst es einfach nach. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich komme heute Abend zu dir. Ich habe dein Wort gehört. Ich möchte, dass du in meinem Leben bist. Dass du die Führung meines Lebens übernimmst. Ich möchte dir alles übergeben. Meine Finanzen, meine Lebensplanung, meine Familienplanung und auch meinen Beruf. Ich gebe dir alle Bereiche. Und ich bitte dich, dass du mich leitest und führst. Vergib mir, wo ich Fehler gemacht habe. Vergib mir, wo ich Sünde getan habe. Wasch du mein Herz ganz rein. Und übernimm du jetzt die Führung meines Lebens. Herr, ich brauche ein Wunder. Und ich bitte dich, dass du in meinem Leben eingreifst. Und dass du mir hilfst, in meinem Leben zurechtzukommen. Ich danke dir, dass du die Antwort hast. Und ich empfange deine Hilfe jetzt. Amen. Amen. Und Vater, ich bete gerade jetzt, dass du die Menschen hier im Raum anrührst, auch auf der CD, wenn sie dir gerade jetzt hören. Herr, ich bete, dass du gerade jetzt auch den Körper der Einzelnen anrührst. Vater, dass sie gesund werden, dass sie Heilung erleben. Vater, dass sie Wunder erleben, dass sie Hilfe erfahren, dass du jetzt Zuwendungen gibst, Vater, da, wo ganz dringend Hilfe notwendig ist. Ich danke dir, dass es deine Lieblingsbeschäftigung ist, Herr, Wunder und Zeichen für uns zu tun. Und ich danke dir, dass heute Abend diese Dinge hier geschehen in diesem Raum. Ich danke dir, dass du weißt, was der Einzelne braucht und dass du nach deinem Reichtum ihm gibst und nach deiner Versorgung, Herr, werden sie bekommen, was sie brauchen. Ich danke dir für alle Kinder, die hier sind. Ich danke dir, dass sie so wunderbar zugehört haben. Ich bete, dass diese Kinder in ihre Berufung kommen, Herr, dass du ihre Herzen bewahrst, dass du ihre Gesundheit bewahrst, dass du ihre Schule, ihnen bei der Schule hilfst und dass sie alle irgendwo im Leben ihre Frau, ihren Mann stehen können und die Berufung ergreifen, die du für sie hast. Herr, ich bete um deine Führung für jedes einzelne Kind, was hier ist und um deinen Segen und um deinen Schutz für sie. Und ich danke dir, dass du uns jetzt in dieser Nacht begleitest, dass du uns deinen Frieden schenkst, der höher ist als alle Vernunft und unsere Herzen bewahrst in Christus Jesus. Amen. Und alle sagen Amen.